Und damit willkommen zu einer weiteren Folge von Too Old, To Die Young.
Kultur über und unter der Gürtellinie. Danke für das Meme. Mit
Meme.
Barbie Breakout, Tatjana Berlin und Paul Schulz.
Hallo.
Ach, hallo. Wo findet man eigentlich die Memes? Ich finde die ja nie.
Die Memes sind auf Instagram.
Ja.
Ja, hast du die
gepostet? Und gibt es da eine Seite?
Ach so, du hast die gepostet.
Ja, es gibt eine Instagram. Wir haben eine Instagram-Seite, die genauso heißt wie dieser Podcast.
Nein, das weiß ich. Aber gibt es irgendwo etwas, wo ich jetzt eingeben kann, was weiß ich, verrückte Frauen als Meme, und dann finde ich eine Seite, wo ganz viele Memes sind und
du
ich kann mir einen
aussuchen. Du kannst einen Meme-Generator benutzen. Davon gibt es diverse,
genau,
im Internet.
Ich kann sie selber machen.
Genau.
Ja, das will ich ja nicht.
Kannst
ich
du auch
ja
schon Memes natürlich googeln.
Ja, das war die Frage. Ja. Danke. Googeln also.
Ja.
Gut.
Kann man.
Super.
Kannst aber auch bei deinem Instagram, gibt es auch Tastaturmöglichkeiten übers Handy, dass du übers Handy quasi da nach Memes schon suchst in deiner Tastatur.
Das musst du mir mal zeigen.
Yes. So, apropos verrückte Frauen, darüber sprechen wir heute, ja.
Nein, ich dachte bloß, weil wir haben eingekriegt mit
Frau Poth,
einer Gürtellinie und darüber steht oben und darunter steht unten, und das fand ich sehr lustig. Es war intellektuell mir angemessen hochwertig.
Ich sage jetzt mal mittelschwellig.
Aber ohne Schwanz, also insofern war es okay.
Ja, wir kriegen nämlich immer wieder mal Memes zugeschickt von einem sehr netten Menschen. Ich glaube, er heißt Marcel. Ich muss mal kurz gucken.
War wirklich
Marcel lustig. Ist entzückend,
ja.
Wenn er es auch heißt, ich weiß es auch nicht genau.
Ich weiß nicht, was er in seinem wahren Leben macht, aber wenn er Zeit hat, so einen Scheiß zu machen, dann ist er super.
Wir sind dankbar. Mehr Scheiß bitte.
Mehr Scheiß. Immer mehr Scheiß. Warte, er heißt Manuel, nicht Marcel. Marcel. Manuel heißt er.
Und Marcel, ja, Manuel, danke. So. Wir freuen uns sehr. Bitte, bitte mehr.
Okay, ich glaube, wir machen den Anfang nochmal.
Tschüss.
Wow.
Das war jetzt einfach ein spontaner Einstieg, Leute. So ist das manchmal. Wenn wir hier sitzen und uns freuen auf eine weitere großartige Folge. Die nächsten 2,5 Stunden gehören euch.
Nicht 2,5 Stunden, keine Angst.
Na, mal abwarten.
Wir wissen es doch nicht, genau. Es geht schließlich um, tada, sag's.
Also im Original, meine Idee war, Frauen, die im Englischen sagt man das so schön, who reclaimed their narrative, also die die Befehlsgewalt über ihre Geschichte sich zurückgeholt haben, quasi. Ja. Das war die Idee.
Oder auf gut Deutsch, Frauen, die sich neu erfunden haben.
Ja, gilt auch.
Ich glaube nicht, dass sie sich neu erfunden haben, sondern dass sie einfach, also mir ging es eigentlich darum, dass sie sich die Kontrolle über ihr Narrativ zurückgeholt haben, dass sie jetzt ihre Geschichte erzählen und sie nicht mehr erzählen lassen durch Medien.
Gilt auch, ja, das wollte ich gerade fragen, gilt das auch für Frauen, deren für die die Kontrolle über ihr Leben von anderen wieder zurückgeholt wurde, nachdem sie nicht mehr in der Lage waren, das selber zu tun?
Das hätten wir vielleicht vor der Folge klären sollen, bevor
zu
wir
spät.
Uns entschieden haben.
Naja. Zu spät.
Toll. Also wenn sich diese Frauen willentlich dazu entschlossen haben, sich von anderen Leuten bei ihrem Reclaiming helfen zu lassen, dann natürlich.
Ja, irgendwie schon, ja. So ganz dement war sie noch nicht.
Ein bisschen konfus, aber hey.
Nein, das wird lustig. Wir spielen erstmal. Kommt, lass uns mal spielen. Ja, also ich würde sagen, wir spielen irgendwas mit mächtigen Frauen, die fickbar, mordbar oder
heiratbar
sind.
Okay, fuck, marry, kill mit machtvollen Frauen. Mächtigen Frauen.
Ja. Huh. Kann aber auch machtvoll bescheuert sein. Also kann alles sein, was man machtvoll sein.
Mächtig bekloppt.
Mächtig bekloppt.
Super. Okay.
Ja.
Ich habe eins, zwei.
Drei wäre schön.
Drei habe ich.
Gut.
So, dann frag mich doch mal.
Paul. Also, AOC.
Ja.
Gloria von Bekloppt und Bekloppt. Oder Mutter Teresa.
Wer ist AOC?
Alexandra Ocasio-Cortez.
So.
Wer ist? Ach, die Abgeordnete.
Sehr berühmte Demokratin.
Ja. Gut. Die Linie aus The Boys, wo sie immer die Köpfe platzen lässt.
Also die liebe Gloria, die liebe Gloria muss über die größte Klinge springen, die ich finden kann. Ja. Mehr müssen wir dazu nicht sagen. It's enough said. Mutter Teresa würde ich, glaube ich, heiraten, weil dann kann man machen, was man möchte.
Ja, das war ein Besen.
So. Das war ein richtiger Besen.
Ja, aber sie ist ja katholisch, das heißt, es kommt nicht zu Geschlechtsverkehr, und sie beansprucht mich auch sonst nicht allzu sehr, weil sie muss ja die ganze Zeit arbeiten und die Welt retten.
Also mit irgendwelchen kleinen Indern in die Kiste springen hintenrum.
So, und wer war die dritte?
AOC.
Genau, und dann heirate ich AOC, das finde ich.
Dann bist du zweimal verheiratet jetzt schon.
Ach so, dann, ja, dann müsste ich Geschlechtsverkehr mit AOC haben, das ginge, glaube ich.
Ja.
Das, also, da kann man sich, vorher und hinterher, erstens ist sie hot und da kann man sich vorher und hinterher auch schön über amerikanische Politik streiten, das ist sicherlich unterhaltsam.
Das glaube ich auch.
Machen wir so. So, wen soll ich denn fragen?
Die da.
Tatjana. Angela Merkel, RuPaul und Hildegard von Bingen.
Ist RuPaul eine Frau?
Ist Hildegard von Bingen, ja, da weiß ich jetzt nicht, wie die aussieht, leider, weil die, glaube ich, seit 1512 tot ist, kann es sein? So ungefähr. Ja. Okay,
also, sie ist eine Mystikerin, ich dachte, okay. Sie passt
angenommen,
zu dir.
Es existiert noch der Beckenknochen, alles andere ist schon vermodert. Ja, also Angela Merkel würde ich heiraten. Das ist jetzt vielleicht eine Überraschung, aber ich glaube, Angela Merkel privat ist eine kleine, witzige, fast schon boshafte, verschrobene Person.
Das glaube ich auch.
Und ich glaube, mit der kann man viel Spaß haben, wenn man irgendwo in der Uckermark sitzt und auf die Kraniche guckt und sie Geschichten aus ihrem Leben erzählt. Das würde ich mir ganz gerne, glaube ich, anhören. Und die Hildegard von Bingen, ja, kann ich jetzt nichts zu sagen, sterben. Und wer war das andere noch?
Mit RuPaul.
Den Sex haben. Ja. RuPaul, ja, doch. RuPaul im Boydrag, ja, doch. Ist ja meine Zielgruppe.
Okay.
Ja. Gut, Barbie, also es geht um Gabriele Henkel.
Kenne ich nicht.
Die Frau von dem Henkel, Persil Henkel, die hat in ihrem Leben immer, sie hat so Künstler entdeckt und so zum Beispiel diesen Robert Wilson und so hat sie nach Deutschland geholt und hat eigentlich Berühmtheit erlangt durch Tischdekorationen. Die hat immer in ihrer Villa bei Düsseldorf oder wo auch immer Riesengelage gegeben für den internationalen Jet-Set und hat die Tische immer so dekoriert, dass sie daraus Bildbände auch gemacht hat und so. Also es war so ihre Beschäftigung.
Nachhaltig.
Was reiche Frauen in den 70er Jahren so
tun. Ja, genau, die war toll. Und in dieselbe Kategorie passt auch Renate Thyssen. Sagt ihr das was?
Nee.
Oh, Renate Thyssen ist die Wiener Waldwitwe. Also die hat 5-mal geheiratet, auch unter anderem Thyssen. Sieht aus wie eine blonde Alexis und hat eine Tochter, den Namen weiß ich jetzt leider nicht, die genauso aussieht. Ja, genau.
Die Begum und ihre Tochter, ja, die sind toll.
Die hat sie verheiratet an den Aga Khan und dadurch wurde es die Begum. Und das sind beide zwei Bitches aus der Hölle. Aber die Mutter war noch 10-mal schlimmer als die Tochter. Die Tochter war ein Stück döver. Aber die hat die so gut verheiratet und die hat so ein Milliardenvermögen.
War das NDR? Da hat so eine relativ kurze, ein bisschen gedrungene Frau hat die besucht zu Hause und sollte so ein Interview mit denen machen und hat dann, die saßen beide da, hatten das gleiche Gesicht vom Reißbrett, also man war
total gleich, Chirurgen,
alles gleich.
Gesicht. Ja,
und haben dann über die Problematik ihrer sehr privilegierten Existenz gesprochen, wie schwierig das alles ist und mit den hässlichen Menschen.
Schwieriges Leben.
Und die kleine Dicke hat sich dann, weil sie sich auch schick machen wollte, so eine Federboa umgebunden. Das war garantiert die Idee von irgendeinem Redakteur. Und sie saß dann war so, ich bin auch hübsch. Und die beiden haben sich angeschaut wie so ein Insekt auf so einem, so einem Tellerrand. Beide nur so, ist das schön, dass sie heute hier sind.
Ja. Weil Menschen,
das ist Renate.
Zwei Bemerkungen dazu.
Eine Hexe.
Menschen ohne Hals werden durch Federboas nicht attraktiv. Nee.
Und die Renate Thyssen
ist Stück Döber wäre ein fantastischer Berliner Dreckname.
Die kommt, ja stimmt. Die kommt aus dem, die war richtig Nutte, also die kommt aus dem tiefsten Milieu und hat sich so nach oben geschlafen, international. Unfassbar. Na, ich glaube, die ist tot. Und die dritte im Bunde, Ira von Fürstenberg.
Das ist auch nicht
Ira
kenne,
von Fürstenberg Schatz. War die Regenbogenpressekönigin in den 70er, 80er Jahren. Das war die Mutter von diesem, also die hat einen Prinz von Hohenlohe geheiratet. Dass du die nicht kennst. Und dann hatte sie zwei Söhne.
Gedacht, dass ich die alle
der
nicht
eine Sohn ist Hubertus von Hohenlohe, der hat mal gesungen, dann war er mal Skifahrer, dann hat er moderiert, den kennt man so aus den niederen Privatfernsehbereichen.
Naja, Mann offensichtlich nicht.
Und der andere Sohn ist unter ungeklärten Umständen in einem thailändischen Gefängnis verstorben. Also was immer das heißt. Okay. Der Vater war Wartenschieber. Unfassbar. Also das sind die drei Frauen. Alle, eigentlich eine Person.
Ja, insofern fällt mir auch da die Differenzierung schwer. Ja. Zumal ich sie alle nicht kenne. Ich glaube, ich würde wahrscheinlich die Mutter von der Begum mit der würde ich wahrscheinlich Zeit verbringen wollen, einfach weil ich ja. sehr gerne zuschauen würde dabei, wie sie ganz schlimm ist.
Wie sie schlimm ist,
Alexis genau. ist und ja. alle irgendwie scheiße behandelt, ja. weil wir das ja irgendwie kurzweilig lustig finden. Ja. Und dann die anderen beiden kannst du dir aussuchen, I don't care. Die würde ich heiraten, die anderen beiden sind mir bums.
Man reiche Frau Breakout den Würfelbecher.
Du, seriously. Du, aber ich liebe diese Art von Klientel. Ich habe mal mit Joko vor 100 Jahren, als man noch so nachmittags ProSieben geschaut hat, so den Boulevard-Dreck. Und da haben sie auch bei diesem Pauli, bei diesem Pelzhersteller, der diese Pelzboutique ja. hatte auf der Kö, der war ja auch so ein Mooshammer für Arme. Und da ist ja diese ganze Klientel ein- und ausgegangen.
Mooshammer für Arme.
You know, noch ärmere.
Und alle so bis hinter die Zähne geliftet und alle mit so Virtue Signaling bekleidet irgendwie, aber halt natürlich von Kopf bis Fuß in Pelz. Und die eine hat dann so Hundepartys gemacht, wo Frauen Pelze für ihre Hunde kaufen konnten. I'm not kidding.
Ja, glaube
ich. Und dann gibt es eine von diesen sehr gelifteten Damen, die hat dann auch alles mal mit so Glitzersteinen angehabt und hat auch immer gesagt, Glitzerstein zu Glitzerstein. Und dann gab es eine längere Sequenz, wie sie ihren Hund über die Kö zu diesem Pelz-Event schleppt. Und der Hund, ich krieg jetzt noch einen Lachanfall, ich muss aufpassen, dass ich nicht über die hysterisch werde. Der Hund hat da aufgegeben. Das heißt, sie zieht ihn am Geschirr hinter sich her. Der Hund läuft nicht mehr, lässt sich einfach ziehen über die Kö. Und du siehst ihn so an, wie er so, nie. Bitte bringt mich doch jemand um, ich will das nicht. Ich will nicht Pelze von anderen Tieren anziehen müssen. Und sie ist ganz aufgeregt. Der freut sich schon so. Der kann es gar nicht erwarten, seinen Pelzmantel für 80.000 Euro anzuziehen. Ja, und der Hund hat er aufgegeben. Ich liebe solche Frauen.
Ja.
Furchtbar.
Das sind drei
Spitzen. Aber sag mal, Tieren, die schon mit Pelz kommen, Pelz anzuziehen,
Girl.
Ist doch so ganz kurz Girl. Vor. I don't know.
Da ist so ja, vieles ganz also, kurz vor. Deswegen umso besser, dass wir auf dieser Note hier enden, weil jetzt geht es ja um richtig gute Frauen.
Ja.
Ja, also nicht das, was wir gerade hier ein bisschen belächeln. Wobei die bestimmt auch ihre Lebensberechtigung hatten, aber jetzt ist auch mal gut mit solchen.
Naja, sagen wir mal, also das heutzutage machen bestimmte amerikanische Fernsehproduzenten aus solchen ja, Gestalten.
Stimmt. Gold.
Gold und
Real Housewives of Everywhere.
Real Housewives of Fuck Me. Also.
Ja, das stimmt. Aber es hätten so eine, diese hier ja nicht mitgemacht. Das ist wirklich so ein amerikanisches Phänomen, dass man da mitmacht in solchen Sendungen.
Warten wir es ab.
Ja, warten wir es ab. Kommt ja alles mit ein paar Jahren Verzögerung auch hierher. So,
wer. Und ehrlich gesagt, Real Housewives auf Eppendorf kann ich kaum abwarten.
Ja, nee. Nee, diese ganzen besoffenen Vorstadtweiber da, nee.
Ach.
Nix für mich.
Ach. Ja.
Also, Frauen, die sich ihrer Narrativ zu Recht selbst.
Ich würde mal anfangen, weil meine ist ein Paradebeispiel dafür, wie man das tatsächlich.
Please do.
Machen kann oder wie sie es eben geschafft hat. Die Rede ist von Pamela Anderson, die viele von uns ja einfach als das ultimative Playboy-Bunny quasi kennen, als das Centerfold, das Nacktmodell, die Blondine der 90er.
Die beste Freundin von Julian Assange.
Auch das, da kommen wir noch zu. Und es gab ja in ihrem Leben natürlich diesen einen großen Megaskandal. Es gab natürlich ganz viele kleinere Skandale, aber das große Ding war natürlich das Sextape, das geklaut worden ist und dann ausgeschlachtet worden ist. Ich habe in einer anderen Folge über Pam und Tommy schon gesprochen, über die TV-Serie, die das Ganze danach erzählt, ohne sich ihr okay zu holen und habe da am Ende ja schon angemerkt, dass ich das problematisch finde, weil eben sie überhaupt kein Mitspracherecht daran hatte und weil das ja eigentlich nochmal, dass es das Potenzial hat, ihr ganzes Trauma wieder auszupacken und auszuschlachten mit dem netten Label obendrauf, mit dem Fähnchen, das man sich umhängt, die Geschichte quasi zu erzählen und dabei ein Licht darauf zu werfen, was sie durchmachen musste, ohne sich einen Scheiß darum zu scheren, was das wieder mit ihr macht und ob sie damit okay ist. Und so ist es auch, stellt sich nämlich heraus. Pamela hat dann, nachdem all das passiert war, ihr Sohn, irgendwie hat er damit zu tun, hat nicht Regie geführt, das denkt man erstmal. Es gibt jetzt nämlich eine Netflix-Doku, die nennt sich Pamela Love Story. Das sind knappe 2 Stunden, die eben sie zeigen, wie sie ist, wie sie sich selbst sieht und ihr die Chance gibt. Also sie nimmt selber die Chance in die Hand, ihr Leben so zu erzählen, wie es für sie tatsächlich war und wie all diese Dinge für sie waren. Und man gewinnt so ein bisschen den Eindruck, dass der Sohn der Regie geführt hat. Er hat das nicht getan. Regie geführt hat tatsächlich ein Ryan White. Das Ganze besteht zu großen Teilen aus Archivmaterial, sie hat ganz viel Tagebuch geschrieben, schon seit sie ein kleines Mädchen war. Und sie hat in der Ehe mit Tommy vor allem, sie haben alles gefilmt. Deswegen gibt es auch dieses Sextape, was da zusammengeschnitten worden ist aus mehreren Momenten, aus mehreren intimen Momenten, weil die einfach ihre gesamte Ehe eigentlich mitgefilmt haben, mehr oder weniger. So. Und daraus setzt sich dieser Film zusammen und sie sitzt da eben auch, wie ich finde, sehr schön gealtert und unerwartet mit wenig Surgery gealtert. Also sie kann das ganze Gesicht bewegen, sie ist überhaupt nicht so zugeballert, wie man das denken würde. Ne? Sie sitzt da, sie zeigt sich uneitel, ungeschminkt vor der Kamera, sitzt da und geht eben durch alte Videos und erzählt
und Passagen noch, ihres Lebens. Und ist immer noch sehr schön.
Wunderschön, finde ich auch, absolut.
Inszeniert sich aber auch natürlich entsprechend schön. Also das ist ja alles so pastellig und im Grünen und also es ist Landhausstil. Also es ist, also das Bewusstsein wird auf einen Pfad gelenkt, dass sie ein sauberes, tolles Leben führt, sozusagen, finde ich.
Ich visuell. Finde nicht, finde ich also nicht. Sauber finde ich überhaupt nicht den Anspruch. Und ich glaube, also ich meine, das ist halt ihr Haus, ne? Da wohnt sie halt, das ist, wie sie halt lebt. Sie hat ja so eine Girly-Fantasie. Es gibt so ein MTV Cribs von ihr von, ich weiß gar nicht, Mitte der 90er, wo, also MTV Cribs war, da ist MTV zu Leuten nach Hause und die haben quasi ihr zu Promis nach Hause und die haben ihr zu Hause vorgestellt. Und das war halt auch schon so eine Landhaus, okay. Ja, I'm a clean white girl, okay. So, ne? Also das Clean Girl Klischee ist ja so ein, ich lebe sauber, ich esse nur das vegan, ich mache halt diese Dinge.
So ein bisschen Gwyneth Paltrow-mäßig, meine Vagina ist
Not her. Wir finden sie am Beginn der Doku zurückgekehrt zu dem Ort ihrer Kindheit. Sie kommt ja aus Kanada, aus Ladysmith, das ist ein kleiner Ort auf Vancouver Island, also einer kleinen Insel in British Columbia. Und da sitzt sie eben ungeschminkt in ihrem Haus am See. Sie sagt, das ist das Haus, in dem sie groß geworden ist. Das stimmt so nicht, weil später im Film sieht man dann die kleine Hütte, in der sie tatsächlich groß geworden ist, weil die Eltern sehr arm waren. Aber es ist der Ort, aus dem sie kommt. Und sie hat sich dahin zurückgezogen während der Pandemie, weil sie, glaube ich, auch klarkommen musste im Kopf. Sie hat gemerkt, sie macht wilde Sachen mal wieder. Sie hat ihr Dating Pattern nicht ablegen können, dass sie immer wieder problematische Männer gedatet hat, immer wieder Männer gedatet hat, die sie behandelt haben, wie ihr Vater ihre Mutter behandelt hat und kommt da nicht so richtig raus. Also am Anfang der Doku ist sie auch noch verheiratet mit einem Mann, den sie gerade erst kennengelernt hat. Am Ende der Doku ist sie schon wieder geschieden. Also es hält alles immer nicht so wahnsinnig lang. Ja, und sie sagt aber, sie kommt immer an diesen Ort zurück, um den Kopf freizukriegen, weil wenn sie nicht weiß, wohin sie gerade will und was ihre Wahrheit ist, wer sie eigentlich gerade ist, dann fährt sie nach Hause und sitzt unter den Sternen quasi und dann kann sie sich nicht mehr länger selbst belügen und sie kann nicht mehr länger sich einen vormachen darüber, wo sie gerade steht und wo sie hin will, sondern es wird ihr einfach alles so klar. Und da treffen wir sie an und dann machen wir mit ihr und ihren beiden Söhnen Dylan und Brady einen Streifzug durch diese ganzen Home-Videos, also wie es angefangen hat, die ganze Zeit mit Tommy, lalala. Aber wir fangen mal bei der Kindheit an. Sie kommt aus echt armen Verhältnissen, also sie haben zeitweise von Essensmarken leben müssen. Sie erwähnt, dass sie den Geschmack von Milchpulver noch sehr erkennt. Ne? Also das sind eben Sachen, wenn man sich keine Milch leisten kann, ist das schon, in Amerika ist das schon dann hart an der Grenze zur harten Armut. Vater war ein sehr charmanter Bad Boy, immer am Flirten, immer seine Frau am Betrügen, aber eben
immer
auch
besoffen.
Gewalttätig, wenn er gesoffen hatte, genau, war ein Alkoholiker. Und sie erinnert ihre Eltern immer am Streiten, teilweise auch ins Körperliche übergehend, die Auseinandersetzung. Sagt dann aber auch, sie und ihr Bruder, glaube ich, haben oft das Haus verlassen, wenn es zu wild wurde. Und wenn wir dann zurückkamen, waren die sich genauso wild am Versöhnen. Und sie meinte, also die sexuellen Geschichten, die sie dann da mitbekommen hat, das war für sie eigentlich dieselbe Energy. Also man hat das kaum trennen können. Ne? Das hat ja auch so ein bisschen Stanley Kowalski-ish ein Beigeschmack eben von diesem Typen, der gewaltvoll ist, Alkoholiker ist, übergriffig ist und sich aber genauso gewaltvoll dann auch sexuell wieder vereinen möchte. Und sie sagt da schon, das ist etwas, das sie eben gelernt hat, dass das Liebe ist. So liebt man, so laufen Ehen ab. Das ist ihr völlig klar, das realisiert sie. Und sie sagt auch, das hat sie eben später dann, solche Männer hat sie sich immer wieder gesucht. Und für sie fühlte sich das dann an wie echte Liebe, wenn das so war. Sonst hat sie sich vielleicht auch gelangweilt, wenn es zu nett war. Ja. So, das kenne ich ja auch. Sie ist das erste Mal missbraucht worden von ihrer Babysitterin, darüber spricht sie auch. Die hat sich wohl über Jahre an ihr vergangen und Pam hatte dann, um ihr Geschwisterchen, ich meine, es ist ein Bruder, zu schützen, hat sie schon als ganz kleines Mädchen, also da war sie vielleicht 7, 8 oder so, hat sie dann beschlossen, sie bringt die um. wo ich schon dachte, okay, wow. Und sie hat dann einen Candy Cane, also so eine Zuckerstange, hat sie, glaube ich, irgendwie zugeschliffen und hat ihr die in die Brust gerammt, wollte sie tatsächlich töten. Das hat nicht funktioniert, die ist dann aber einen Tag danach oder kurz danach bei einem Autounfall ums Leben gekommen und Pam ist mit dem Bewusstsein groß geworden, dass sie die umgebracht hat, weil sie sich das so sehr gewünscht hat, ist die gestorben. Ist dann mit 12 tatsächlich vergewaltigt worden von einem 25-jährigen Mann und auch da wieder hat sie dieses, sie hat sich das angezogen, sie hat für sich akzeptiert als Wahrheit, dass das jeder sehen kann. Jetzt weiß jeder, dass ich eine Schlampe bin, dass mir das passiert ist, dass ich das zugelassen habe auch. Also ne, das ist ja ganz oft das, was Vergewaltigungsopfer im Kopf haben, dass sie daran eine Mitverantwortung tragen und sie war sich sicher, das kann jeder sehen. Und hat das mit sich so rumgetragen. Wir kommen immer wieder zurück an ihre Tagebucheinträge. Sie hat als Kind eben schon ganz viel Tagebuch geschrieben. Das hat sie, macht sie, glaube ich, bis heute. Es gibt eine kurze Szene im Film, wo sie alle Tagebücher, die sie in ihren Containern, wo sie alles aufbewahrt, noch hat, wo sie die einfach alle übereinander legen. Und das sind also hunderte Berge von diesen Dingern. Sie wird dann ein paar Jahre später, wird sie mit, ich würde sagen, wahrscheinlich 16, 17 oder so, wird sie dann im Stadion entdeckt. Sie geht in ein Stadion zu einem Baseballspiel und da gibt es ja immer diese Stadion-Camera, die Leute, ne, amerikanische Tradition, die auch in Kanada anscheinend existiert, dass man eben so küssende Paare gezielt filmt und das dann auf die große Leinwand wird im Stadion für die Leute. Und das machen sie mit ihr eben auch und weil sie halt so wahnsinnig hübsch ist und
All-American Girl,
genau, wird sie dann direkt da von einer Biermarke, ich glaube, deren T-Shirt hat sie auch angehabt, wird sie da irgendwie zum Model und wird dann für die besetzt. Also sie macht ein TV-Commercial, sie macht ein Plakat, ich glaube, sie macht sogar einen Kalender. Aber das fühlt sich für sie alles noch nicht an wie richtiges Modeln. Sie ist dann noch so ein bisschen verhalten, aber sie genießt die Aufmerksamkeit sehr. Und weil das eben in Kanada dann tatsächlich relativen Erfolg hatte und sie damit schon so ein bisschen bekannt wurde, kommt dann 1989, kommt ein Anruf vom Playboy Magazine, die sagen, wir wollen dich gerne für das Oktobercover haben. Und sie kann es erst gar nicht glauben, weil Playboy für sie das Allergrößte ist. Sie liebt Playboy, sie findet die Idee toll und das ist das Achievement, was sie sich wünscht, ein Playboy-Mädchen zu sein. Und fliegt dann tatsächlich dahin, also sie muss erstmal außer Landes kommen und in Amerika rein, was sie natürlich, ich weiß nicht, wie oft ihr schon an der Immigration standet in USA.
Ja, mit
schon
Arbeit
ein paar Mal passiert nicht, und ich kacke mir jedes Mal in die Hose, weil du darfst natürlich nicht ehrlich sagen, dass du da bist für einen Job, weil dann lassen sie dich nicht rein. Aber es fühlt sich halt immer an wie Lügen und das wollte sie natürlich nicht. Sie hat denen freimütig die Wahrheit erzählt und die haben sie gleich wieder nach Hause geschickt.
Ist mit dem Bus gefahren.
Sie ist dann mit dem Bus gefahren tatsächlich. Hat es dann geschafft, ist in Amerika und denkt auch da, als sie da ankommt, okay, die schicken mich jetzt gleich wieder nach Hause. So, die sehen mich und sagen, okay, sorry, das, was wir uns vorgestellt haben, bist du natürlich nicht. Du musst wieder gehen, du bist dies nicht genug, das nicht genug, lalala. Und ist ganz schockiert, dass die sie toll finden und da behalten und ihr die Haare noch ein bisschen blonder machen und sie dann halt fotografieren. Und das, was ich daran schön finde, ist, dass etwas, was für uns oder was für die Wahrnehmung der Welt als etwas Abwertendes oft dargestellt wird, ne? Nacktfotografie, junge Blondine zieht sich aus für ein Männermagazin, das ist abwertend. Für sie war das ein Reclaiming ihres eigenen Körpers, ihrer Gewalt über ihren eigenen Körper. Sie hat sich dadurch endlich wieder schön und sexy gefühlt, sagt sie. Und hat sich dadurch frei gefühlt, endlich, von dieser Last der Vergewaltigung, von der Last des Missbrauchs, all diese Dinge, die sie ihrem Körper in Schuld gestellt hat, wo sie dachte, sie ist da irgendwie selber dran schuld, endlich hatte sie da wieder ein Gefühl von Freiheit und wird dann durch dieses Ding ein riesengroßer Star. Also wirklich mehr oder weniger Knall auf Fall. Sie wird das Sexsymbol der 90er Jahre, wird beim Playboy rauf und runter fotografiert, aber eben dann auch für ganz viele andere
Dinge. Weil sich diese erste Ausgabe 5 Millionen Mal verkauft hat. Also
5 Millionen
Mal. Die Frau hat Geld verdient für andere Leute.
Ja, ja, of course. Na, ich glaube, alle Frauen, über die wir heute reden, haben sehr viel Geld für andere Leute verdient. Das obwohl deine geht.
Meine geht,
glaube ich. Ja, bei deiner geht's. Bei ihr ist das eindeutig so. Also sie hat, sagt sie auch irgendwann in der Doku, dass sie immer wieder für andere Leute wahnsinnig viel Geld verdient hat und sie selber da nicht so wahnsinnig viel von behalten hat. Aber dass sie auch ein Problem hat mit Geld ausgeben. Genau. Ja. Aber sie war, und das kommt in der Doku so ein bisschen zu kurz, ich habe die mit Ricardo geschaut, der größte Pamela Anderson-Fan ist, den ich kenne. Und den hat das sehr gestört, dass er meinte, es wird nicht einmal erwähnt, wie groß sie war. Also sie war die bekannteste Blondine dieser Zeit. Die war bekannter als Madonna. Jeder kannte Pamela Anderson. Die war ein Cultural Reset zu der Zeit.
Die war Marilyn Monroe der 90er Jahre.
Genau, absolut.
Na, dann kam ja auch noch Baywatch dazu. Das macht es natürlich.
Genau. Aber das ist auch eher so als Vehikel, ne? Ich meine, sie ist keine große Schauspielerin. Die Rolle hat sie aber gut gespielt. Mhm. Ich meine, das waren jetzt keine großen Anforderungen, glaube ich, außer dass man halt irgendwie den Text gut können muss und halt eben wahnsinnig toll aussehen musste, was sie halt drauf hatte. Und das hat sie schön gespielt und cool gespielt. Auch ich habe, also ne, das nimmt man ihr ab. Es ist nie cringy oder so, dass man denkt, nicht genug oder und so gar nicht.
Weltweit halt, ne?
Ja. Und auch da schon merkst du halt, wenn sie in Interviews sitzt, wenn sie in irgendwelchen Date-Night-Dingern ist und so, die Leute behandeln sie halt einfach wie ein Stück Fleisch. Auch Showmaster, die wir heute noch kennen, Late-Night-Talker, die wir heute noch kennen, behandeln sie einfach wie ein Stück Fleisch. Die reden über ihre Brüste.
Aber Jay Leno war schon immer ein Arschloch.
Und ja, nicht nur Jay Leno, aber auch dieser andere Typ, der ja mittlerweile auch gecancelt ist wegen sexueller Übergriffe, ein Name fällt mir nicht ein, der dann wirklich über ihre Titten sprechen will und so. Wie heißt denn die eine, wie heißt die andere? Und so ist so widerlich.
Ja, alles so Interviewsituationen, wo du heute einfach, da würde das Publikum aufstehen und anfangen zu buhen. Das
würde man hoffen. So. Würde man hoffen, aber wir wissen auch von Britney Spears, dass das ja auch immer noch bei ihr auch so war, ne? Dass man da, dass die als 16-jähriges Mädchen.
Ich glaube, da hat sich in den letzten fünf Jahren wirklich viel getan.
One should hope so. Ich finde, in diesen Interviews merkt man aber auch, dass sie halt echt dorky ist, dass sie so ein sympathisches, nerdiges Mädchen ist, das ja sexy sein will und gefallen will, aber halt die Personality nicht das ist, was die Leute sehen wollen. Und sie gibt sich auch überhaupt keine Mühe, das anzupassen. Sie spielt nicht doof oder sie spielt nicht die Sexbombe, sondern sie ist halt einfach sie selbst. Und das ist ultra sympathisch, finde ich. Ich finde sie echt smart und lustig und cool. Und freue mich, wenn ich sie in diesen Interview-Dingern sehe. Und ja, sie ist dann Teilhaberin eines oder Teilbesitzerin eines Nachtclubs, trifft da in der Neujahrsnacht Tommy Lee, gibt dem ganzen Laden einen Shot aus. Tommy Lee denkt, der ist nur für ihn, springt über 10 Tische, kommt zu ihr, leckt ihr übers Gesicht. Und
so beginnen so, große Liebschaften.
Und sie ist so, okay, wow. Und ich meine, die findet den wahrscheinlich attraktiv, aber ja, whatever.
Warum?
Ja, weil der einmal seine Beule an ihrem Schritt gerieben hat dachte, der hat den größten Schwanz Hollywoods. Hallo?
Ja.
Das hat sie vom Papa geerbt, das muss man ja
noch. Spricht da ja auch drüber, dass, also er hat ja dann irgendwelche Lieder gesungen die ganze Zeit, dass seine Salami den Vornamen Large hat und so. Also es ist alles so dämlich. Aber ja, she's into it, she's like, okay, cool.
Ja, yeah. Good for her. Ich hätte auch ja gesagt.
Ja, und erstmal passiert ja gar nicht viel, ne? Sie treffen sich dann, sie sagt, sie muss jetzt gehen. Und,
also in den ersten 10 Stunden passiert nicht so viel.
Nee. Sie reist ja dann erstmal nach Cancun. Sie hat ja einen Job in Cancun, einen Promo-Job für Baywatch, glaube ich. Und er sagt, alles klar, ich komme da hin. Und sie so, nee, du bleibst bitte schön zu Hause. Ich will nicht, dass du da hinkommst. Ich habe da zu arbeiten und möchte das nicht.
Stimmt, das
und er ignoriert das ja komplett. Super übergriffig, super Macho-Mann. Reist ihr einfach hinterher mit einer Gruppe von Jungs und stalkt sie auf der Insel. Und sie sagt immer, auch an jedem Hotel, wo sie einchecken, sagt dem nicht, dass ich hier bin. Wenn der reinkommt, irgendwie bla bla bla, ruft die Polizei, keine Ahnung. Er findet sie, sie treffen sich, er tut ihr Ecstasy ins Glas, sie verlieben sich und auf Ecstasy macht ihr einen Antrag. Sie hat vorher noch nie Ecstasy genommen. Wer von euch schon mal Ecstasy genommen hat, weiß beim ersten Mal, ja, die Liebe ist riesig. Und wenn dir jemand sagt, hey, ich bin total verliebt in dich, willst du mich heiraten? Bist du so, yes, of course. Ja, sie heiraten nach 4 Tagen tatsächlich. Ich will es jetzt nicht wieder alles komplett nacherzählen. Ich mache es ein bisschen kürzer. Das Wichtige kennt ihr ja schon, was jetzt passiert. Es gibt eine riesengroße Paparazzi-Presse, Jagd, die beiden werden noch berühmter, als sie eh schon waren. Also vor allem sie wird noch berühmter, wird durch sie berühmter, sagen wir es so. Und es kommen dann, es kommt Barbed Wire, dieser echt schlechte Film, in dem sie mitgespielt hat.
Findest du?
Das müsst ihr mir jetzt mal sagen. Ich musste so lachen. Mir war nicht klar, dass sie ist ja nach Cannes geflogen, um Barbed Wire zu bewerben, als der Film noch nicht gedreht war. Mhm. Es gab den Film noch nicht, es gab nur die Ankündigung. Macht man das in Cannes oder war das?
Das macht man in Cannes, wenn man noch zusätzliche Produzentinnen sucht, ja.
Ach echt, das gibt's? Ich dachte, das wäre so ein
Ahnung. Nein, du gehst mit deinem Treatment und wenn es ein Drehbuch gibt, nimmt man auch das. Und damit geht man dann auf die Suche nach Produzentinnen.
Also aber mit so einem Presseding, also dass sie da ankommt in Full Hair und Make-up und Riesenauftritt auf dem roten
Teppich.
Ja,
klar,
ja, sie ist ja, also ja so, sagen wir mal, eine vergleichbare Nummer wäre heute, wenn Britney Spears ankündigen würde, sie möchte nochmal einen Film drehen. Da gäbe es dann auch an irgendeinem A-Festival eine Pressekonferenz. Mhm. Dann würden alle sagen, wie unfassbar bahnbrechend das jetzt alles ist und wie aufregend das wird. Und ich glaube, das Originaldrehbuch für Barbed Wire war auch deutlich anders, als der Film dann geworden ist.
Ja.
Der Film ist ja auch mehrfach umgeschnitten worden, also ich glaube, sie hat sich da schon auf was eingelassen, dachte sie, was ganz anders war als das Endprodukt dann. Und das, genau. Endprodukt, ich liebe Barbed Wire, ich finde das ein komplettes Campfest.
Es ist Camp.
Großartig von vorne bis hinten, man kann sich wegwerfen. Und nicht, weil sie so, und sie ist auch nicht schlecht, sondern sie ist mit dem, was sie da hat und mit dem Charakter, den man ihr da gegeben hat, macht sie das sehr ordentlich. Also,
zum Beispiel bei VIP fand ich sie gut. Ne? Das ist so eine Art von 90er Jahre Fernsehen, wie wir die kennen, auch aus den ganzen Denver-Spin-Offs und so. Es ist halt alles irgendwie juicy geschrieben, schmissig, schnell geschnitten. Kann man alles gucken. Die Leute sind hübsch und dünn und haben große weiße Zähne.
Sie ist sich auch bewusst darüber, dass sie nicht Meryl Streep ist, sondern right. Sie spielt diesen Charakter und right. Weiß, dass sie was Campes produziert.
Right. Nee, aber also mir geht es darum, ich will halt ihre Leistung vor allem gar nicht abwerten, sondern das war für die Zeit, das, was sie damals halt gedreht haben, war das, was man eben gemacht hat. Also es geht überhaupt nicht darum, sie da schlecht darzustellen. Das war halt einfach das, was man produziert hat, war Schrott. Und in dem Fall war halt Barb Wire einfach Schrott, weil die halt, nachdem das Ursprungsdrehbuch ja stand, sie dann nach dieser ganzen Fame-Kiste, nachdem das alles so wahnsinnig explodiert ist, haben sie einfach an dieser Rolle immer weiter rumgeschrieben und haben gedacht, wir machen es größer, 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 größer und mehr auf ihren Sex-Appeal reduziert. Und dann wurde es halt einfach unfreiwillig.
Also komisch. Ich empfehle an dieser Stelle, wer sich mal ein wirklich schönes 90er-Jahre-Double-Feature geben möchte zum Thema absurder Sci-Fi, guckt bitte erst, oder in welcher Reihenfolge ist eigentlich auch egal, guckt an einem Abend bitte Barb Wire und Tank Girl.
Tank Girl, Glory Betty, Tank Girl.
Tank Girl ist nämlich eigentlich das Gegenteil von Barb Wire, aber auch irgendwie nicht.
Ja. Anyway, also es ist, das ist unser Stand. Ne? Die beiden sind wahnsinnig berühmt. Sie ist die berühmtere von beiden auf jeden Fall. Sie hat ihn damit reingezogen. Er genießt die ganze Aufmerksamkeit, ist alles toll. Sie sind ein Rockstar und das Sexsymbol und alles ist super. Dann verliert sie leider bei den Dreharbeiten zu Barb Wire das Kind. Sie ist schwanger und das erste Mal verliert das Kind. Wahrscheinlich, weil der Stress zu groß war, weil sie die ganze Zeit halt weiter Hardcore-Kampfszenen drehen musste, 14 Stunden am Tag, morgens Baywatch gedreht hat, abends Barb Wire und ne, das war alles viel zu viel. Und dann wird der Safe geklaut aus Tommys Villa. Er hatte einen riesengroßen Waffensafe, der so groß ist wie ein großer Kühlschrank, wo unter anderem Erinnerungen drin liegen, seine ganzen Waffen, eben auch Erinnerungen der Bikini, Geld, den sie bei ihrer Hochzeit anhatte und so Zeug. Und eben auch haufenweise von diesen Home-Videos, die sie die ganze Zeit gedreht haben. Und dieses ganze Ding wird während der Renovierungsarbeiten zu seinem Haus geklaut.
Was sie Wochen später merkt.
Monate. Sie wusste, sie sagt, es hätte ein Zeitraum von 6 Monaten sein können, in dem das Ding geklaut worden ist. Sie wissen es nicht. Sie wusste bis zur Veröffentlichung von Pam und Tommy nicht, wer den überhaupt geklaut hat, wer dahinter stand, wer das Video gemacht hat. Auf jeden Fall hat dieser Mensch aus den ganzen Home-Videos, die da hatten, haben die eben ein, was weiß ich, 20-minütiges Sextape zusammengestellt. Also alle Sexszenen, die sie gefunden haben, haben sie verwurstet und da irgendwie nicht chronologisch zusammengeflickt. Und das Ding kursierte dann. Und wurde verkauft, es ging in den Verkauf. Und das ist, aus heutiger Sicht ist das so absurd, sich das vorzustellen, dass das aus einer rechtlichen Position, dir wird super persönliches Filmmaterial aus deinem Haus heraus geklaut, das wird ohne Copyright-Infringement quasi, also ohne, dass sich jemand ein Okay geholt hat, wird es zusammengeschnitten und vertrieben. Und das konnte nicht einfach unterbunden werden. Also sie musste Klage einreichen und gegen diese Firma, die das Ding vertrieben hat, musste Klage einreichen, musste vor Gericht ziehen. Und das hat man bei Pam und Tommy ganz gut gesehen, wie sie halt diese Anhörungen dann gezeigt haben, wie sie das nachgestellt haben. So beschreibt sie das tatsächlich auch. Weil das Menschenverachtendste überhaupt gewesen sein muss. Also wie sie mit ihr umgegangen sind. Sie beschreibt das selber so, als hätte sie als Frau, weil sie sich freizügig gezeigt hat in der Vergangenheit, weil sie sich nicht für ihren Körper schämt und für ihre Nacktheit geschämt hat, hätte sie in der Meinung dieser Männer, die sie da ausschließlich vor sich hatte, das Recht verspielt auf Privatsphäre, auf den Schutz ihrer Privatsphäre und sei quasi, hätte nicht das Recht zu sagen, hey, das gehört das mir und nur mir und ihr dürft das nicht.
Das juristische Argument war ungefähr, weil sie ihre Titten schon mal in eine Kamera gehalten haben, und haben wir auch das Recht, ihnen beim Ficken zuzugucken.
Genau. So. Und das ist ja, also ne, muss man nicht erklären, warum das furchtbar ist und horrible ist. Und das war, sie war, glaube ich, bei einer Handvoll dieser Anhörungstermine und die wollten nicht aufhören. Die Gegenseite hat gesagt, okay, wir machen das weiter und weiter und weiter und weiter. Und sie hat irgendwann gemerkt, okay, es belastet mich so und ich habe so Schiss davor, das zweite Kind jetzt auch zu verlieren, wegen dieses ganzen Stresses. Ich unterschreibe jetzt auf dem Zettel, dass ihr die Rechte haben könnt und ich bin hier raus, weil mich das so belastet, dass ich es nicht mehr anders kann.
Ja. Und es war schon im Internet, es war nicht mehr einzufangen. Das Internet war ja ganz früh, das war ja noch CompuServe-Zeit.
Naja, was man, so nach dem Motto. Was man noch mal dazu sagen muss, was mich daran so angepackt hat, war, es gab ein Angebot für viel Geld.
$5 Millionen.
Für $5 Millionen. Du hörst jetzt einfach auf zu klagen und wir kaufen dir die Rechte an dem Zeug ab. So, und das wollte sie nicht.
Das war aber ein anderer. Das war der Penthouse-Chef.
Genau, das war der Penthouse-Chef. Na jedenfalls, mir geht es nur darum, sie wollte das nicht und sie wollte das auch nie. Und sind auch enorme Summen dafür angeboten worden.
Ja.
Und sie hat immer gesagt, nein, nein, das sind meine Privataufnahmen und das sind Home-Videos und die gehören euch nicht. So, also dieses.
Die Unterstellung, sie hätte das selber geleakt, um damit Geld zu verdienen oder Fame zu generieren.
Sie hat damit nicht eine müde Mark verdient. Ist
natürlich totaler Schwachsinn.
Sondern ich nehme an.
Es hat ihr nur massiv geschadet.
Erstens hat es ihre Karriere massiv geschadet und über Monate diese Anwaltskosten, also da reden wir auch über sechsstellige Summen, die sie damit einfach losgeworden ist.
Klar.
So. Klar. Das heißt, und sie hat es dann einfach irgendwann gelassen. Und wenn man der Doku glauben darf, und sie bringt das so rüber, dass ich das jetzt einfach mal tue, dann war das so, dass sie einfach irgendwann aufgegeben hat, weil sie nach anderthalb Jahren Schmutz und irgendwie Fragen zu ihrem Sexualleben und lauter antifeministischem Scheiß einfach den Löffel gestrichen voll hatte. Sie wollte das nicht mehr.
Naja, und es ist auch wirklich die Angst, das zweite Kind auch noch zu verlieren. Ne? Ich glaube, das können wir uns schwer vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn einem das einmal passiert ist, aber sich selber schuldig zu fühlen dafür, dass man zu viel gearbeitet hat während der ersten Schwangerschaft und dem Körper zu viel Stress zugemutet hat während der ersten Schwangerschaft, das jetzt zeitgleich wiederholt zu sehen mit, ich bin hier in einer Stresssituation, die ich selber kreiert habe, in Anführungsstrichen, für die ich mich selber schuldig fühlen muss, wenn ich jetzt weitermache, verliere ich eventuell das zweite Kind, ich kann das sehr gut verstehen. So, sie hat es auf jeden Fall unterschrieben, und dann war die Karriere eigentlich mehr oder weniger vorbei. Die Ehe ist dann kurz danach auch komplett in die Brüche gegangen, weil Tommy total durchgedreht ist. Was wir jetzt nicht dieser Situation ausschließlich zuschieben wollen, sondern weil der halt auch einfach einen Schaden hat. Und so, damit mache ich da einen Knoten rein. Was sehr schön ist, ist, dass sie es geschafft hat, jetzt einen Neuanfang zu starten. Was heißt Neuanfang? Aber dass sie jetzt wieder neue Projekte hat, die sie glücklicher machen. Sie war zum Beispiel in Chicago, am Broadway hat da die Roxy gespielt.
Und zwar sehr anständig.
Ja, hat sie gut gemacht. Ricardo war da, der fand es toll. Aber der hätte es wahrscheinlich auch toll gefunden, wenn es nicht so toll wäre. Aber
ja, ich habe schon Collins auch immer gesehen auf der Bühne und fand es toll.
Ja. Ich finde die Ausschnitte,
aber egal,
sie singt keinen schiefen Ton, aber die Töne, die sie trifft, sind jetzt auch nicht groß. Ja. Aber das ist für die Rolle auch egal, weil so besetzen sie die Roxy am Broadway oft eben, dass
das man da prominente Menschen Nummer reinholt. Hat ihr Spaß gemacht.
Genau. Und ich freue mich für sie, dass sie jetzt durch diese Doku die Möglichkeit hat, ihre Geschichte selber zu erzählen, dass sie dieses Buch geschrieben hat, wo sie die Möglichkeit hat, ihre Geschichte selber zu erzählen, dass die Leute ihr zuhören, dass die Leute daran erinnert werden, was für eine Ikone sie war, wie stilprägend sie auch war. Also ne, die Haare und das Make-up sieht man momentan wieder überall oder hat man auch seit Pam & Tommy überall gesehen. Die 2000er Welle ist so ein bisschen abgeflacht und man geht zurück in die 90er, in die Pam & Tommy Ästhetik mit den dünnen Augenbrauen, diesem Smoky Eye, diese überzeichneten Lippe mit diesem aufgebauschten Rollenkopf auf dem Lockenkopf. Willst
du sagen, sie hat von Tatjana kopiert?
Natürlich, ja, wir alle bei Tatjana kopieren. Alle, die ich ein gutes Auge haben. Es ist so. Aber ja, ich freue mich sehr für sie. Ich habe mich gefreut, dass sie die Chance genutzt hat und dass wir ihr jetzt nochmal in ihren eigenen Worten zuhören können. Und ich habe nochmal viel über sie gelernt und habe mich einfach sehr gefreut, sie so zu sehen.
Ja, ich mich auch. Ich fand es auch schön, dass in der Doku nochmal erwähnt worden ist, was sie für eine, und zwar seit vielen Jahrzehnten, was sie für eine wichtige Tierrechtsaktivistin ist und wie sehr sie sich dieser Sache angenommen hat und das auch nach wie vor durchzieht.
Ja.
Es wird dann auch nochmal stringent erklärt, warum das biografisch begründet ist, dass das so ist. Und ich habe mich auch gefreut, dass ihr politischer Aktivismus, also Madame hat sich ja wirklich, es gab vor 3 Jahren, als Meghan McCain noch bei The View war, war Pamela da auch. Und die beiden haben, sagen wir mal, alles gemacht, außer einen Faustkampf. Also die haben sich schon, sie legt sich dann da auch sehr öffentlich und sehr kräftig mit Leuten an, die vielleicht völlig anderer Meinung sind und steht für die Sache, die sie wichtig findet. Und das, da würden eventuell bestimmte Public Relations Leute heutzutage auch sagen, Mädchen, lass das doch einfach.
Du, also und ich meine, das, was sie da nicht erzählen, ist ja auch, also sie hat am Anfang, zu Beginn der Pandemie, hat sie irgendwas getweetet und hat gesagt quasi, ihr wisst alle, ihr kennt die ganze Wahrheit nicht, ich weiß es aber und man kann heute nichts mehr sagen, deswegen lösche ich jetzt mein Twitter. Und da habe ich auch gedacht, alles klar, Frau Impfgegnerin und so. Das wird natürlich auch alles ausgespart, aber sie
ist ein Selbstporträt.
Sie ist sich nicht schade, Dinge zu sagen und zu machen, wo auch ihre Kinder, und das sagen sie im Film auch, öfter sagen, ach, wir würden uns schon manchmal wünschen, die würden einfach mal die Klappe halten. So, und nicht immer wieder sich Themen annehmen, die ihr öffentlich Ärger einbringen. Aber das macht sie halt, so ist sie halt. Und auch wenn das manchmal nicht meine Meinung sind, will ich dem trotzdem Respekt
zollen, weil ich das toll finde. Aber das Anrühren an der Doku ist auch, dass zu sehen ist, was sie für eine großartige Mutter ist. Und wie sehr diese Kinder sie bewundern. Wahrscheinlich finden sie auch ab und zu nervig, aber ich glaube, jedes Kind findet seine Eltern ab und zu nervig, das ist total in Ordnung. Und wie sehr sie diese Rolle eigentlich genießt. Das, was ich so ein bisschen bitter fand,
ist, aber das verrat nicht.
Okay. Oder? Ja, das können sich andere Leute
selber angucken.
Ja.
Gut. Soll ich? Wen willst du?
Wir können uns auch erst streiten. Also mir ist das wurscht.
Wieso erst streiten?
Ich glaube, wir werden uns jetzt streiten bei der Frau, über die ich rede.
Über wen redest du denn? Schauen wir dann.
So,
stimmt.
Madonna. So, nachdem wir in den...
Das ist wieder eine Blondine.
Dann mache ich jetzt
warte mal. Wir heizen das schön an. Der große Streit kommt erst noch. Gut. Zwischen die beiden aktuellen Frauen setzen wir noch einen in Schwarz-Weiß.
Also Tatjana darf erst.
Ja.
Auch eine Blondine, nur Blondinen heute.
Nein, überhaupt nicht. Das Vorbild von dem Schneewittchen-Zeichentrickfilm. Ganz berühmt für ihre brünetten Haare. Also, Leute.
Paul ist gut vorbereitet auf sie.
Jetzt gehen wir in der Zeit lang zurück zu einer Frau, die keiner von euch kennt. Was schade ist, weil sie exemplarisch steht für die Sorte von Frauen, denen nur eine Rolle zugebilligt wird. Entweder hübsch oder schlau, aber beides zusammen geht nicht. Ja. Das ist ja heute im Prinzip auch noch oft so. Das ist
wie bei dir.
Ich bin noch nie in diese Rolle gekommen, weil bei mir ist klar, dass ich hübsch und schlau bin und alle haben das bisher akzeptiert, bis auf dich vielleicht. Also, wir reden von einer Frau, die geboren wurde als Hedwig Kiesler. In Wien. Anfang des Jahrhunderts. Geboren in eine...
Anfang des letzten Jahrhunderts.
Ja, logisch, klar. Wir reden ja von Schwarz-Weiß, also das ist lange her. 1914 geboren in Wien in eine reiche, gute jüdische Familie, die im kulturellen Leben vorne mitgemischt hat und alle Berühmten gingen da ein und aus und so weiter. Und dieses Mädchen, diese Hedwig, war halt von dieser besonderen Schönheit, so eine zarte Schönheit, so diese weiße Haut und rote Lippen und schwarze Haare, also die hatte so dieses Schneewittchen-Gesicht. Und hat schon mit 16 dann ihre erste Filmrolle, das wurde natürlich klar, das sind alle drauf gestürzt und mit 16 hat sie ihre erste Rolle mit Heinz Rühmann gehabt. Und dieser erste Film mit Heinz Rühmann ist zu Recht vergessen, aber mit 19 immerhin hat sie einen Film gedreht, der hieß Ekstase und war damals nicht nur lange vor Hildegard Knef die erste Nackte in einem österreichischen Film, also deutschsprachig, sondern hat auch in diesem Film den ersten Orgasmus hingelegt. Ach. Da gab es ja noch keine Zensur, irgendwas Mitte der 20er. Und sie wird also nicht gefilmt, während sie sich irgendwas in die Muschi steckt, beziehungsweise den Schwanz von dem Typen, mit dem sie da schläft, sondern immer ihr Gesicht wird nur gezeigt während eines Orgasmuses. Und das hat gereicht. Der Papst hat sich gemeldet, der Film wurde verboten, ein Riesenskandal. Und die Aufregung wurde riesengroß und dann haben die Eltern sie verheiratet mit einem sehr bösen Wiener Industriellen, der Waffen gemacht hat für Nazi-Deutschland, für Mussolini. Der war also einer der ganz rechten Reichen. Und da sollte sie sozusagen an die Kandare genommen werden und dieser Skandal um diesen Film sollte so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Sie musste zum Katholizismus übertreten, weil der Mann katholisch war und dann war sie 5 Jahre lang sozusagen stillgelegt und war nur die Gattin von und hat sich tödlich gelangweilt Und er war nicht nur ein Arsch, sondern auch noch super Kontrolletti. Die durfte also nichts machen ohne seine Erlaubnis. Und da hat es in ihr gebrodelt. Immerhin hat sie während der ewig langen Soirees mit anderen wichtigen Waffenproduzenten ihre Ohren aufgehabt. Also darüber, was da geredet wurde, war halt, wie man Waffen entwickelt für Kriege und wie man das alles gut hinkriegt und was die Probleme sind. Und sie hat immer mitgehört. Das wird später wichtig. Auf jeden Fall, eines Nachts hatte sie die Schnauze voll und hat dann ihr Hausmädchen mit Schlaftabletten betäubt und sich die Uniform des Hausmädchens angezogen und ihre ganzen Diamanten und ihren ganzen Schmuck in die Schürze eingenäht und ist mit dem Fahrrad im Prinzip aus dieser Wohnung geflüchtet, weil der Mann eben sie so kontrolliert hat. Dieses Hausmädchen war im Prinzip ihre Bewacherin und ist dann abgehauen nach Paris und dann nach London. Und in London hat sie den Typen von aus Hollywood getroffen, von MGM, und der hat ihr sofort einen Vertrag angeboten, weil sie so hübsch war eben, und dann ist sie 1938 nach Hollywood abgehauen und hat sich dann auf dem Weg irgendwie scheiden lassen, keine Ahnung. Und in Hollywood wurde sie sozusagen eine Overnight Sensation, also da hat sie Anfang der 40er, galt sie als schönste Frau der Welt und war dann Vorbild für diesen Schneewittchen-Film und so weiter und so fort, und hat aber natürlich in den ganzen Jahren immer nur Applaus gekriegt für ihre Schönheit, für diese wahnsinnige Schönheit. Ihr ist alles zugeflogen sozusagen. Sie war auch insgesamt 5-mal verheiratet, hatte 1 Milliarde Affären und so weiter. Also der Körper, die Optik, das war super, super wichtig für ihr Selbstbewusstsein. Aber was die zweite Seite war, ist, dass sie eben ein ganz technisch ausgefeiltes Talent hatte. Sie konnte also mit Ingenieursgeschichten und mit Mathematik und so weiter, das war ihr Hobby. Und in diesen Filmen.
Aber nicht studiert, ne?
Nie studiert. Das war einfach nur ihre Begabung sozusagen. Toll. Und die hat schlechte Filme gemacht. Also es gibt eigentlich keinen Film, der gut war. Es gab sogar richtig schlimme. Sie war immer die Verführerin, auch manchmal in Blackfacing. Also das heißt, sie war Ganzkörper, ein Halbblut gespielt und immer die Böse und so weiter. Also die Rollen waren totschrecklich eigentlich. Angeblich hat sie Casablanca ausgeschlagen, man weiß es nicht, aber es kam kein Film dabei raus, der irgendwie jetzt heute noch wert ist, gesehen zu werden. Und in diesen Drehpausen, in diesen langen, hat sie sich halt gelangweilt und hat irgendwelche mathematischen Spielchen da gemacht in ihrem Trailer. Und irgendwann hat sie einen Komponisten kennengelernt und der hatte irgendwas entwickelt für 16 Klaviere, das war so einer, der so atonale Musik gemacht hat, und das fand sie interessant, und dann war die große Frage, wie synchronisiert man 16 Klaviere, und dann hatte sie da so eine Idee zu, ach, das könnte doch so ein Dom machen, und der so, ah ja, witzig, ja, das könnte man vielleicht tatsächlich mal probieren, und dann haben die so rumbeldovert, und dann haben sie sich weiter unterhalten, und sie so, ach, jetzt ist ja bald Krieg mit Deutschland, und sie war dann total auf der Seite, sie war nicht rechts wie ihr Mann, ne? Deswegen hat sie den ja auch verlassen, sie war also total, ist sofort zu den antifaschistischen Kräften in Hollywood, Hollywood-Kantinen, und hat alles gemacht, um Kriegsanleihen zu an Mann zu bringen, um diesen Krieg gegen Deutschland schnell zu gewinnen. Und dabei haben sie auch geredet, und es ging im Endeffekt darum, warum kann man nicht von einem Schiff einen Torpedo abschießen, der auch das gegnerische Schiff zielgenau trifft. Weil die können durch Störfunksignale abgelenkt werden vom Feind. Also der Feind merkt auf seinem Boot, dass da kommt ein Torpedo, und er sendet irgendein Signal, das lenkt diesen komischen Torpedo ab, und dann geht er ins Nichts. Und da sagt sie, ach, guck mal, da könnte man doch dies und dies machen. Und sie fand eine Lösung, die darauf basierte, auf der Synchronidee von den 16 Klavieren, dass man also im Prinzip wie beim Radio die Frequenz des Funksignals von dem Torpedo aufteilt auf insgesamt 80 verschiedene Frequenzen, und dass das
eine
Ziel,
davon ist richtig?
Nee, das springt auf diesen 80, das ist so wie Klavierseiten, das springt von einem zum anderen die ganze Zeit in wahnsinniger Geschwindigkeit und kann denn nicht vom Feind sozusagen geortet werden, weil das Signal springt auf diesen verschiedenen Frequenzen. Das heißt Frequenzsprungverfahren. Mhm. Und das hat, Paul möchte was sagen, Paul ist erregt.
Nein, nein, ich bin gar nicht erregt. Okay. Ich wollte dir nur ein Kompliment machen.
Nein, es muss irgendwie so erklärt werden, weil ich bin ja auch nicht so eine Technische. Aber dieses Springen von diesem Signal, das hat dazu geführt, dass sie, das haben sie 3 Jahre lang, haben sie das entwickelt. Ne? Also die hat da richtig dann so zur Uni gegangen und zur Marine gegangen und hat gefragt und geforscht und getan. Das war ihr Ding. Zwischendurch hat sie diese schlechten Filme gemacht, hat sich scheiden lassen, hat wieder geheiratet, hat 3 Kinder gekriegt. So. Und dann hat sie Tatsache dazu ein Patent angemeldet. Und also das dauert, bis man ein Patent anmelden kann. Ja. Ne? So. Und nun war da diese bildschöne Hollywood-Schauspielerin, die ein Patent angemeldet hat, um den Zweiten Weltkrieg zu gewinnen. Hm. Sagen wir mal. Ne? Indem nun die Marine kann jetzt das Patent nehmen und diese Torpedos sicher in das gegnerische Schiff. Was passierte? Sie meldet das Patent ab und die Marine so, ja, danke, nee, wollen wir nicht, interessiert uns gar nicht. Würde total ignoriert. Und das ist im Rückblick nicht anders zu erklären, als dass die einfach die Augenbrauen hochgezogen und die Nase gerümpft haben, weil das von einer Hollywood-Schauspielerin kam, die irgendwas mit 16 Klavieren da rumgefaselt hat und keiner hat im Prinzip verstanden, was sie meinte und es wurde nicht angenommen. Und diese Idee dieser Frequenzsprünge, die war natürlich zu, wie soll ich sagen, die wurde erst angenommen, also das Patent läuft aus nach ein paar Jahren. Du musst es dann wieder neu anmelden. Anfang der 60er ist das ausgelaufen, aber die Hedy Lamarr hatte die Schnauze voll im Prinzip. Mhm. Ne? Die war enttäuscht, dass das nicht angenommen wurde und hat das dann begraben sozusagen, hat das also nicht erneuert. Und am Tag, nachdem das ausgelaufen war, das Patent, was sie reich gemacht hätte, hat die Marine das genommen für neue Produkte. Also da ging es dann um Drohnenflug. Ne, da war die Technik schon weiter und da haben sich das dann gesichert. Und erst ging es um Bojen, irgendwelche Funkkommandos zu Bojen, dann in den 60ern Flugdrohnen und erst als die Digitalisierung kam, da ging es ab, da wurde es denn im Prinzip basiert Bluetooth darauf und in der Folge Wi-Fi, Satelliten, alles heutzutage, unsere ganzen Telefone, alles, die ganze Kommunikation ist deswegen störungssicher, weil es diese Frequenzsprungverfahren benutzt. Und das ist alles ihre Idee.
Das heißt, wenn die Frau das Patent nicht hätte auslaufen lassen, wäre die heute reicher als Bill Gates.
Ja, die wäre super, super reich geworden.
Und hätte den Credit bekommen, der jetzt so steht.
Und hätte den Credit bekommen. Sie hat Zeit ihres Lebens sie hat noch gelebt bis 2000. Und erst so in den 90ern kriegte sie Preise vom Erfinderrat und so weiter. Also da wurde das so, als klar war, die Technik ist die auf ihrer Idee basiert und die ist heute explodiert durch die Digitalisierung, da haben sie ihr Preise verliehen. Aber nun kommt die zweite Seite der Medaille. Madame ist, als das dann auslief, Ende der 50er, da hat die auch keinen Film mehr gedreht und hat sich zurückgezogen und war schwerst alkohol- und drogensüchtig geworden. Dr. Feelgood in den 70ern, der die Patienten von Kennedy bis Monroe alle mit Meth und Amphetamin versorgt hat, der war ihr bester, da war sie die beste Kundin und die hat sich wirklich ihr Gesicht, also wie Jocelyn Wildenstein, die sah aus wie Frankenstein, aber es gibt nur heimliche Fotos, weil sie sich wie Marlene im Prinzip aus der Öffentlichkeit komplett zurückgezogen hat. Die hat dann immer Doppelgängerinnen geschickt zu irgendwelchen Terminen, die gar nicht mehr so aussahen wie sie. Also alle so 30 Jahre jünger und so. Und ist vollkommen durchgedreht, ist immer beim Clown erwischt worden. Ladendiebstähle, die hatte ja nur ein bisschen Geld, ne? Die hat auch gut geheiratet, also die war nicht arm, lebte in Florida und so. Und immer wenn sie erwischt wurde, hat sie gesagt, ich habe das Gefühl, die Gesellschaft muss mir was zurückgeben, das steht mir zu. Was ja ein toller Satz ist, wenn du Lippenstift für 11 Dollar klaust und eigentlich Millionen reklamierst. Ja,
toll.
Und dann hat sie dann hat sie halt echt ein unrühmliches Ende, also völlig vergessen von der Öffentlichkeit und entstellt und drogensüchtig ist die dann verrottet irgendwie. Das hat sie nicht verdient natürlich, die ganzen Preise konnte sie nicht genießen, sie hat immer irgendwelche Techniker dahin geschickt oder ihren Sohn oder irgendwas, hat sich nicht mehr nach draußen getraut, das ist natürlich eine wahnsinnige Tragik, die daran liegt, dass sie, es gibt einen Film mit einem Tonbandinterview, was sie dem irgendeinem so technischen, ja, sie hat nur ein Tonbandinterview gegeben, irgendeinem technischen Wirtschaftsmagazin, hat also immer noch weiterhin dieses hochintelligente technische Wissen gehabt und ich weiß nicht, was sie da sagt, aber man hört eben raus, dass sie so cool tut, so, ach, was interessiert mich diese alte Erfindung, ich habe mein Leben gelebt, ich bin immer noch mittendrin und mir geht's super und so, aber das muss natürlich der Hammer gewesen sein, der alles zerstört hat.
Aber stell sich doch mal vor, ich meine, die Tragik daran, abgesehen von dem persönlichen Drama, aber die Tragik daran, jemanden zu haben, der so klug gewesen ist, dass sie das ohne Studium geschafft hat, solche bahnbrechenden Ideen, zukunftsweisenden Ideen zu haben. Ja. Stell sich vor, die Frau hätte eine andere Möglichkeit gehabt, außerhalb, ne, ich bin schön, deswegen kann ich damit Karriere machen, hätte sie eine andere Möglichkeit gehabt, nämlich zu dem Zeitalter schon selbstbestimmt an die Universität zu gehen und studieren zu können und ernst genommen zu werden. Was hätte die bewegen können?
Ja. Ja.
Was hätte sie für tolle Technologie auf den Weg bringen können?
Das ist es halt. Die hat dann
tragisch.
Die hat dann 97 den EFP Pionier Award gekriegt. Der Geburtstag von ihr, der 9.11., ist seit ein paar Jahrzehnten Tag der Erfinder. Also 9.11. in Deutschland ist ja nun sowieso das Datum für alle möglichen komischen Sachen, aber es ist auch offiziell der Tag der Erfinder. Und es gibt überall in der TU Dortmund gibt es das Lamar-Institut. Habe ich eigentlich erzählt, dass ihr Name in Hollywood zu Hedy Lamarr geändert wurde?
Das hat gar nicht erzählt, ne?
Hedy Lamarr. Wir reden die ganze Zeit über die berühmte Schauspielerin Hedy Lamarr. Bekannt aus dem Film Simon and Samson and Delilah, war, glaube ich, ihr größter Film. Ja, also über die reden wir. Lamar-Institut für künstliche Intelligenz in der TU Dortmund. Dann gab es Asteroiden, die nach ihr benannt wurden. Dann gab es ein Doodle zu ihrem 101. Geburtstag jetzt, was irgendwie war. Und es gibt den Hedy Lamarr-Preis der Stadt Wien und so weiter und so fort. Also inzwischen wird die natürlich als bahnbrechend gefeiert. Weltweit gibt es viele Erinnerungen an sie, dadurch, dass eben Institute und Straßen und Plätze nach ihr benannt werden. Aber ihr Leben lang hat sie davon eben nicht richtig profitiert.
Schade. Wie das sehr, so ist im Leben. Das Internet hat ein schwuler Mann erfunden und oder den Heimcomputer und das und Wi-Fi hat eine Hollywood-Schauspielerin erfunden.
Ja. Was ich nicht so ganz klar kriege, ist, wie kann jemand mit so einer Brillanz trotzdem sich hergeben für diese schlechte Hollywood-Karriere. Also ich verstehe nicht genau, warum ihr die eigene Optik und die Schönheit und ihre Körperlichkeit doch so dominant wichtig war, wenn doch eigentlich klar war, dass die eigentliche wahnsinnige Begabung im Kopf war, sozusagen.
Also das nicht geschätzt wurde und das andere wurde geschätzt.
Genau. Also ich glaube, wenn du mehrere Jahrzehnte Feedback immer kriegst, du bist wunderschön.
Ja, ja,
und wenn das du dann, muss wahnsinnig wenn du dann verführerisch was, sein. Was
ich kenn's nicht.
Da findest, ist das Feedback, das interessiert jetzt irgendwie keine Sau. Dann lässt du das, glaube ich, irgendwann. Und
das hat sie dann aufgegeben. Sie hat diese ganzen Tritte in den Rücken sozusagen, irgendwann hat sie nicht mehr gegen angekämpft. Ne?
Ja, Menschen sind ja auch komplex. Also ich will mir jetzt gar nicht anmaßen, dass dass wir das klarkriegen könnten,
ja,
weil
geht nicht.
Wir wissen zu wenig über sie, aber klar ist, wenn du auf der einen Seite ständig gesagt bekommst, nein, da nehmen wir dich nicht ernst und deine Ideen sind zwar irgendwie gut, aber bist halt eine Frau, bist halt nur eine Frau. Mm. Und auf der anderen Seite aber gelobt und gefeiert wirst und dir Geld geboten wird, dann machst du halt
bis
das,
was heute,
das gibt.
Übrigens liest man, also wenn man jetzt recherchiert, es gibt Doktorarbeiten über sie, also ihr könnt alles im Netz finden. Bis heute gibt es viele Stimmen, die sagen, naja, das war ja auch nicht ihre Idee, sondern sie war ja mit diesem Waffenheini verheiratet und da hat sie am Tisch gehört, dass das ein Problem ist und wie man das lösen könnte. Und das hat sie im Prinzip geklaut. Genau. Das sagen Männer.
Natürlich.
Ja. Also es ist bis heute so.
Ja, ich glaube, es gibt einen Grund dafür, dass diese ganzen, also egal, ob du jetzt jemand so, den kannst du ja hochverdient finden, wie Steve Jobs oder so, wenn du dir diese ganzen völligen Katastrophen-Heinis wie Herrn Musk zum Beispiel gerade anguckst, ich glaube, es gibt einen Grund dafür, dass das keine Frauen sind. Nämlich Frauen sind, denen wäre das, glaube ich, schlicht zu doof. Also das, was Herr Musk in den letzten, sagen wir mal freundlich, 2 Jahren öffentlich abliefert, ist ja eigentlich, wenn das eine Frau wäre, dann würde die Welt über die lachen. Und weil das ein weißer, cis-heterosexueller Mann ist, lacht irgendwie niemand, wenn der sagt, also er will ewig leben oder er will jetzt mit 20 Frauen 100 Kinder zeugen oder irgendwie sowas. Sowas würde man, also natürlich würde man Frauen sowas irgendwie aus antifeministischen Gründen A nicht gestatten in der heutigen Welt, aber das wäre Frauen auch schlicht zu blöd. Also Sheryl Sandberg zum Beispiel.
Ich glaube, ich würde das nicht kategorisch so sagen wollen, dass Frauen vor Dummheit gefeit sind oder vor
das
davor
nicht.
Sich persönlich.
Nee. Und ich glaube auch Genie und Wahnsinn, das ist ja gerade der Typ, ist ja ein gutes Beispiel für Genie und Wahnsinn, glaube ich.
Ach, ich halte den nicht für ein Genie, nicht annähernd.
Ich kenne zu wenig Genies, um das beurteilen zu
können. Nicht, dass ich nicht.
Also ich sitze hier natürlich jetzt mit zweien, aber
oh, please.
Ansonsten
kenne ich keine. Die Katzen.
Ja. Übrigens gibt es ein brandneues Video von Malonda über Hedy Lamarr und der Titel heißt Hedy Lamarr, wo sie das Lebenswerk nochmal würdigt in 2 Minuten 50.
Das wird
das
toll.
Das kann man sich auch jetzt gerade auf YouTube angucken.
Packen wir in die Shownotes.
So. Ich benutze das jetzt mal als Übergang, um damit zu beginnen, über jemanden zu reden, den ich für ein echtes Genie halte.
Nicht dein Ernst.
Doch. Diese Person
hat keine Stimme.
Heißt, das haben ja viele Genies, das ist nicht so wichtig. diese Person heißt in den letzten 40 Jahren, weil begonnen hat ihre Karriere mit der Veröffentlichung ihres ersten Albums 1983, diese Person heißt Madonna. Wir haben schon in diesem Podcast öfter über Madonna gesprochen. Ich würde das jetzt gerne mal ganz ausführlich tun. Ich möchte nicht, weil ich das nicht für nötig halte.
Das halte ich nicht für nötig.
Ihre komplette Biografie nochmal einmal runterrasseln, das würde auch ein bisschen lange dauern, sondern möchte mich auf die Punkte konzentrieren, wo ich glaube, dass Madonna sich einmal beziehungsweise ungefähr 5-mal komplett neu erfunden hat. Ich halte die Frau für ein Genie, weil ich glaube, sie ist die größte Selbstvermarkterin der letzten 100 Jahre. Ich glaube, da kann Marilyn nicht ran, da kann Marlene nicht ran, da kann Michael Jackson nicht ran, da kann niemand ran. 40 Jahre lang kulturelle Relevanz zu behalten und alle 5 bis 10 Jahre einen Punkt zu setzen, an dem sich andere Leute messen lassen müssen, ist beeindruckend. Ich habe mich in den letzten Wochen sehr ausführlich mit ihrem Gesamtwerk beschäftigt und glaube, dass es da mehrere Brüche gibt, über die man sich ganz interessant unterhalten kann. Ich glaube, dass Madonna, als sie 1983 auf den Markt kam, gab es 4 große Superstars.
Wehe, du sagst die falschen Namen.
Die Leute, die sich damit beschäftigen werden, das wissen. Ich glaube, dass diese 4 großen Superstars seiner Zeit Whitney Houston, Prince, Michael Jackson und Madonna waren.
Vor Madonna?
Nicht vor Madonna, sondern 1983, okay. Als das Beginn, Mitte der 80er Jahre, gab es diese 4 Namen. Und wenn irgendjemand 1983 als Madonna und 1984, als dann Like a Virgin auf den Markt kam, gesagt hätte, dass Madonna diejenige sein würde, die in 40 Jahren noch relevant sein würde, hätten alle sehr laut gelacht.
Und noch leben würde.
Ja, und Fakt ist, die anderen 3 sind tot, aus unterschiedlichen Gründen. Sie haben alle mit Drogengebrauch zu tun. Aber sie sind zu unterschiedlichen Zeitpunkten gestorben. Das größte Genie in seinem Feld, meiner Meinung nach, ist Prince, weil der musikalisch einfach ein paar Sachen auf die Beine gestellt hat, die da auch in 100 Jahren noch stehen werden, finde ich. Die größte Stimme von denen hatte Whitney Houston und der größte insgesamte Entertainer bis zu seinem Tod war Michael Jackson. Michael Jackson müssen wir jetzt nicht in seiner ganzen Problematik nochmal schildern, wissen alle.
Das größte Comeback hatte Tina Turner.
Michael Jackson ist gecancelt und zwar ganz zu Recht. Madonna hat ihren ersten Karrierehöhepunkt, wo das erste Mal verstanden wurde, ah, diese Frau ist ein Weltstar und here to stay, 1986 gehabt, da hat sie True Blue veröffentlicht und war noch tief in ihrer, wie ich sie jetzt mal nenne, Marilyn-Phase. Also das Interessante daran ist, dass Madonna in den ersten 20 Jahren ihrer Karriere immer eher von Referenzen gelebt hat, als von ihrer eigenen kreativen Arbeit. Die hatte ein unglaubliches Talent dafür, Dinge zu entdecken, Dinge wiederzuentdecken, Dinge auszugraben, sich mit der gesamten Filmgeschichte von Fritz Lang über Marilyn Monroe bis zu allen immer so zurechtzuzimmern und so zu bedienen, dass das neu und innovativ galt. Der
Oder eben Ballroom-Culture für sich
oder zu beanspruchen. Oder Ballroom-Culture ja, für sich zu beanspruchen. Jedenfalls, ich würde mal sagen, bis zu Ray of Light eigentlich, also die erste, also das war 1998, also die ersten 15 Jahre, war sie einfach jemand, der immer die Nase im richtigen Wind hatte und genau und die Nase auch, weil sie daherkam, immer im Untergrund und sich die Teile davon, die sie benutzen wollte und von denen sie dachte, dass sie sie in den Mainstream hieven könnte und damit Aufmerksamkeit auf Dinge lenken, die Aufmerksamkeit verdienen. Das hat sie immer gemacht. Man darf nicht vergessen, dass sie in diesen ersten 15 Jahren außerdem eine riesige feministische Ikone war, weil sie eine der ersten Künstlerinnen war, die Sex auf eine Art und Weise benutzt haben, dass es sie supportet hat und nicht nur dazu da war, andere Leute anzuturnen. Also die hat, und der Höhepunkt davon sind natürlich dann Erotica und das Sexbuch, eine Art von selbstverständlich im Umgang mit ihrer eigenen Lust in den Mittelpunkt der amerikanischen Kultur gestellt, die es so vorher nie gab. Mhm. Es gab natürlich Disco und es gab eine bestimmte, wir haben ja in einer der letzten Folgen schon über Donna Summer geredet, es gab eine bestimmte Art Underground-Kultur, Queer-Culture und eine bestimmte Art von Weiblichkeit so zu inszenieren, dass sie auch konsumierbar geworden sind für die breite Masse. Aber Madonna hat einfach so ein paar Sachen gemacht, die unglaublich riskant waren und die auch komplett den Boden unter den Füßen hätten.
Also das Sexbuch hat ihr ganz schön das Genick gebrochen, muss man ja sagen, leider.
Das kann ich in der Rückschau ehrlich gesagt so nicht sagen, weil wir haben in der Skandalfilmfolge schon darüber geredet. Mhm. Wenn man sich das Justify My Love Video zum Beispiel, das ja einer der Höhepunkte dieser 2 Jahre, über die wir jetzt reden waren, nochmal genau anguckt. Die Referenzen sind große französische Filmmeisterwerke, zum Beispiel Der Nachtportier.
Das ist ein großartiges Video, ganz
die
klar.
Die man nicht wahrnimmt, nicht bewusst wahrnimmt, wenn man diese Referenzen nicht kennt, deren kulturelle Kraft man aber nach wie vor zu schätzen weiß.
Nee, ich meine, das hat das Genick gebrochen im Sinne von, also der Backlash war da halt plötzlich ein anderer als die Sachen, die sie vorher gemacht hat, wo es halt, ach, Provokation, okay, cute war. Also, ne, mit Like a Prayer und so, wo man, da gab es auch Werbedeals, die diskutiert wurden oder die dann wegfielen. Aber mit dem Sexbuch hatte sie eine, finde ich, den Stein aufgehoben, unter dem in Amerika eben ein anderer Skorpion saß als unter den Dingen, die sie bis zu dem Zeitpunkt angestoßen hatte. Und du merkst auch in ihrem Umgang mit der Presse nach diesem Punkt, dass sie nachhaltig verletzt und dass sich da was verändert hat. Also sie war nicht, es war nicht weiter, dass sie das Gefühl hat, okay, ich habe das bekommen, was ich triggern wollte, was ich nutzen wollte für mich, sondern es war das erste Mal, dass sie zu viel, glaube ich, abgebissen hatte als das, was sie hätte schlucken können. Und sie, das sind, glaube ich, das ist auch der Umgang mit der Presse, den sie heute ja noch hat. Du merkst, sie hat überhaupt keine Geduld mehr, sich auf dumme Fragen einzulassen, sich provozieren zu lassen, sich Dinge unterstellen zu lassen. Und das ist eine Wunde, glaube ich, eine Narbe, die sie mit sich rumträgt einfach, was da mit ihr gemacht worden ist, völlig zu Unrecht.
Ich glaube nicht, dass das zu dem meiner Meinung nach vorhandenen Bruch in ihrer Karriere komme ich gleich noch. Aber das ist meiner Meinung nach nicht Sex, weil sie da noch in der Lage war, das in Mainstream-Erfolg Erotica hat sich unglaublich gut verkauft. Mhm. Das war sehr, und das Sexbuch ist nach wie vor, also wer das heute
Achso, hör bloß auf, das ist eine Wunde in meiner Biografie.
Kriegen will, der muss viel Geld auf den, ja, aber wer es heute kaufen will, muss viel Geld auf den Tisch legen.
Ich sehe mich heute noch in Hamburg, im Alsterhaus im Keller war die Plattenladen WOM. WOM war so eine
World of Music.
Ja, genau, war überall. Und ich gehe da rein und da standen Berge in diesem in Alu eingeschweißten Sexbuch, ne? Und ich hingegangen, habe so 29 Mark, zu teuer, habe es nicht gekauft. Ich ärgere mich heute noch.
Ich habe es auch, aber ich habe es nicht damals gekauft, ich habe es später gekauft für, ich glaube, es waren noch Mark.
Meine Mutter hat es mir gekauft, als es rauskam, bei unserer Buchhandlung im Main-Taunus-Zentrum. Die waren alle sehr echauffiert, dass sie das für ihr junges Kind kauft, aber ich fand's toll. Ja. Und ich, dumme Kuh, hab's dann verliehen, nämlich an Freddy aus unserem Dorf.
Und der hat mir nie zurückgebracht,
weil der es natürlich als Wix-Vorlage benutzt hat, der Pisser. Ich hab's nie zurückbekommen und hab's mir dann aber irgendwann über eBay wieder besorgt. Und ich glaube, ja, für 100 Euro, aber immerhin, also man kriegt's noch, jetzt sind jetzt keine exorbitanten Summen.
Genau, und parallel dazu hat sie natürlich den Anfang ihrer Filmkarriere, also Madonna hat in den, ich sage ja bewusst Anfang, also Madonna hat in den Jahren von 1983 bis 1987 fünf Filme gedreht und darunter waren nicht nur schlechte Filme. Also
benenne doch mal die guten.
Desperately Seeking Susan ist ein feiner, kleiner Film.
I agree, absolut.
Den man auch heute noch sehr schön angucken kann.
Liebe ich.
Rosanna Arquette ist hinreißend, Madonna ist hinreißend.
Madonna spielt sich selbst.
Madonna spielt sich selbst, aber das macht sie super und das ist alles hinreißend.
Und Evita und dann ist Schluss.
So, nicht mal Evita. Also es gab ja zwischen, also schon der zweite Film, Shanghai Surprise,
wir erinnern
uns alle, mit ihrem dann-Ehemann Sean Penn. Ist eine absolute filmische Katastrophe von vorne bis hinten, weil sie einfach schon da nicht verstanden hat, was sie kann und gedacht hat, sie ist eine echte Schauspielerin.
You're not baby. Aber guck mal, das kommt doch aus diesen ersten 15 Jahren, wenn du da schaffst, dir aus eigener Kraft so eine super Sache aufzubauen, dann denkst du doch, du bist in jedem Bereich super. Und
naja, Shanghai Surprise ist von 1986.
Dass sie in jedem Bereich super ist.
Dazu komme ich. Also ich glaube,
so eine Hybris, die ein bisschen schwierig ist.
Meiner Meinung nach das Ende ihrer Filmkarriere
Ich halte das nicht für Hybris, aber egal.
Das Ende ihrer Filmkarriere ist A League of Their Own. Also ich habe vergessen, wie der auf Deutsch heißt.
Eine Liga Klasse für sich.
Eine Klasse für sich. Eine Liga für sich. Von 1992. Es gibt jetzt auch eine sehr schöne, sehr lesbische Fernsehserie, die auf Amazon läuft und auf diesem Film basiert. Da hat sie zum letzten Mal was gespielt, was nicht völlig über ihre Fähigkeiten hinausging, sondern wo sie einfach, da hat sie eine fröhliche, relativ angeschlammte, ein bisschen butschige Baseball-Tante gespielt. Rosie O'Donnell war auch in dem Film und Tom Hanks war auch in dem Film. Und das war sehr schön, den kann man auch nach wie vor gucken, das ist ein schöner Film. Sie hat aber ein Jahr später dann meiner Meinung nach den Tiefpunkt ihrer gesamten Filmkarriere erreicht, nämlich mit Body of Evidence.
Nee, Swept Away
Swept Away war einfach ein, Swept Away war so die Nummer, wo sie mit ihrem Ehemann nochmal arbeiten wollte und irgendwelche italienischen Meisterwerke von Lina Wertmüller nachdrehen wollte. Das hat schon bei der Ankündigung wusste man, das wird nichts. Ja.
Aber der mit Rupert Everett ist auch ganz so diese kleine leichte.
Best Friends Wedding.
Nicht mal Best Friends Wedding. Mein Best Friends Wedding ist ja mit Julia Roberts.
Ja, aber dieser
the
andere.
Next best
wir
thing.
Wissen, was
the next best thing.
Genau.
The next best thing. Yeah. So, aber so, also bis so, sie war nicht eine große Schauspielerin. Ich glaube, diese Filmkarriere kann man auch vernachlässigen. Man muss das alles nicht gesehen haben. Evita finde ich nach wie vor sehr anständig.
Ich finde, das letzte Schöne, was sie gespielt hat, ist der BMW-Werbespot, den Guy Ritchie gemacht hat.
Der ist schön.
Ich packe ihn in die Shownotes. Das ist so.
Den kenne ich gar nicht.
What It Feels Like for a Girl. Da hat er ja auch das Video, das Musikvideo hat er ja auch directed. Und das ist so die ähnliche Ästhetik. Sie hat auch diesen schnurgeraden Bob und wird da hinten im Auto hin und her geschmissen und so. It's very funny.
Ja,
und da ist auch die ihr immer unterstellte Humorlosigkeit, spürt man da.
Ich glaube, Madame hat einen großen Humor, was sie selbst anbelangt. Den kann sie nur in bestimmten Situationen nicht zeigen.
In den letzten 20 Jahren.
Es gibt ja einen Grund dafür, dass der letzte Film, nämlich Swept Away, wo man sagen könnte, da hat sie eine Schauspielerin. Leistung abgeliefert oder eben auch nicht, ist von 2002, also das ist mehr als 20 Jahre her.
Ich glaube ja nicht mal, dass der Film wegen ihr so schlecht ist. Ich glaube, es ist einfach der Film an sich. Ich finde den halt,
Also das Buch ist unfassbar. Eine Beleidigung. Das Buch ist unfassbar Buch. Furchtbar.
Und die Regie. Und,
so, ja. Ist egal. Wurscht.
Also Film, ja, Madonna egal. Ist abgehakt.
Jedenfalls, ich glaube,
der Daniel will fertig werden.
Dass, nein, aber
ich das glaube, ist dass ab einem bestimmten Zeitpunkt,
wir und, dieser von einem
Zeitpunkt
Genie.
Und dieser Zeitpunkt liegt right. Und ich glaube, dieser
muss noch was kommen.
Dieser Double Whammy von diesem schlechten Film. Sie hat 2003 ist meiner Meinung nach das Jahr, in dem ihre Karriere so ein bisschen in ihr selber so beschädigt worden ist, was ihr Selbstbewusstsein anbelangt, dass danach nichts wirklich Riskantes mehr kam. Und 2003 war das Jahr, wo sie American Life veröffentlicht hat. American Life war ihr bis dato erfolglosestes Album, was immer noch bedeutet, es hat sich ein paar Millionen Mal verkauft, aber das war für ihre Verhältnisse immer nicht so nicht viel.
Und warum?
Und American Life war aber auch noch was anderes, nämlich American Life war ihre bis dahin offensichtlich politischste Arbeit, sage ich jetzt mal freundlich. Da wollte sie wirklich große politische Statements absetzen, unter anderem gegen den Irakkrieg und gegen die amerikanische Waffenindustrie und so weiter und so fort. Das war so skandalös, dass MTV was gemacht hat, was sie 20 Jahre vorher nicht gemacht hatten. Sie haben nämlich gesagt, wir spielen es nicht. Also das American Life Video wurde,
musste neu gemacht werden.
Musste neu gemacht werden.
Also neu gedreht. Neu
das Originalvideo ist heute aber auf YouTube zu finden und meiner Meinung nach ein Meisterwerk. Also ich gucke das nach wie vor sehr gerne. Aber, du
bist sehr großzügig heute mit den ganz großen Superlativen.
Ja, bin ich. Weil ich
wir packen es in die Shownotes.
Ja, wir packen es in die Shownotes. Aber das, was da passiert ist, ist, da hat sie nicht nur, das war bei Erotica und mit dem Sexbuch noch anders, da hat sie nicht nur unglaublich auf den Sack bekommen in der Öffentlichkeit für das, was sie da getan hat und von den Kritikern, sondern es hat sich auch nicht gut verkauft. Und es war kein Erfolg für ihre Verhältnisse. Und ich glaube, da ist was passiert, was sich in den nächsten 10 Jahren oder zumindest bei mir dann dazu geführt hat, dass ich Madame bis Rebel Heart eigentlich, nicht mal bis, sondern eigentlich bis Madame X, also bis vor 4 Jahren, nicht mehr ernst nehmen konnte. Sie hat nämlich angefangen, dem Mainstream hinterher zu hecheln, statt den Mainstream zu prägen. Das hatte sie bis dahin getan. Also was Madonna sagte wurde dann der Mainstream.
Das stimmt.
Und sie hat
das
immer...
Das ist ja auch ihre Legacy.
Die dummen Cowboy-Hüte alle getragen.
So, und sie hat dann... Und, ja, aber auch dieses, also dass sie bei Ray of Light dann wirklich französischen und undergroundigen Ambient genommen hat und gesagt hat, so, das ist das, was wir jetzt alle tun. Und dann haben das auch alle getan.
Das war aber auch ihre beste Platte für
und,
mich.
Und bei Music.
Oder Bedtime Story. Naja.
Und bei Music aber auch noch so Sachen gemacht hat, die feministische Statements waren und mit dem amerikanischen Country-Image insgesamt gespielt hat. Und gesagt hat, das ist jetzt der Mainstream. Das war
danach
auch
wurde
der Mainstream.
Sie ein bisschen irrelevant.
So und und diese Irrelevanz hat meiner Meinung nach genau diese Ursache, nämlich dass sie aufgehört hat, Dinge definieren zu wollen.
Kann gut sein.
Und angefangen hat, Confessions on a Dance Floor ist einfach eine redundante Platte.
Ja, ja.
Und spätestens
für jeden anderen würde man sagen, für Kylie wäre es sensationell, aber für eine Madonna erwartet man mehr. Ne?
Ja, so. Weil sie halt vorher, also Ray of Light ist halt eine der großen Platten der letzten 50 Jahre. Das ist halt so, das hat halt was definiert und das hat halt auch definiert, was andere Leute so tun konnten. Und das, was dabei bemerkenswert war, war, dass das ja immer im absoluten Mainstream stattgefunden hat und nicht in irgendwelchen Underground-Kaschemmen oder irgendwie so. Und die nächsten 4 Platten meiner Meinung nach, nämlich Confessions on a Dance Floor, Hard Candy, ihr erstes Best-of und MDNA, sind, also ich kann das Zeug heute nicht mehr hören. Ich finde das lausig teilweise, ich finde das unter ihrer Würde. Ich finde das musikalisch auch unfassbar langweilig, um ehrlich zu sein. Du kannst jetzt sagen, sie hatte damit weiter Mainstream-Erfolg, aber zu welchem Preis? Nämlich sie ist ja dieses Image, was sie die ersten 20 Jahre in ihrer Karriere hatte, nämlich eigentlich die innovative Kraft in der Mainstream-Pop-Musik zu sein, ist sie ja komplett losgeworden. Und Madame X hat versucht, ein bisschen daran anzuschließen. Das ist eine musikalisch sehr schöne und hochgradig interessante Arbeit. Aber dann hat sie natürlich solche Sachen gemacht wie beim ESC die Treppe runterzufallen und,
naja, die und wird dabei eben nicht auch zu sehen. Älter und das ist ja jetzt auch die Tragik der späten Madonna ist ja jetzt.
Ich komme gleich dazu, ja. Ob ich das tragisch finde, weil letzten Endes tut sie und das finde ich, das, weil meine Perspektive hat sich in den letzten Wochen wirklich verschoben in der Richtung. Sie macht in den letzten paar Jahren was, was ich ihr gar nicht mehr zugetraut hätte, nämlich sie kümmert sich einen Scheiß darum, was andere Leute denken.
Ich glaube, das hat sie immer schon gemacht, ehrlich
und
gesagt.
Ja, aber jetzt so in der breiten Öffentlichkeit auch nochmal zu sagen,
größer.
Leute, wenn ich Affären mit 28-Jährigen haben will, dann ist das meine Sache. Was ich mit meinem Gesicht mache, ist übrigens auch meine Sache. Was ich mit meinem Körper mache, ist übrigens auch meine Sache. Und das geht euch alles einen Scheißdreck an. Und wenn ihr das sehen wollt, dann könnt ihr das sehen. Und wenn ihr das nicht sehen wollt, könnt ihr mich mal am Arsch lecken. Ich finde, also ich habe in den letzten paar Jahren so ein bisschen die Position gehabt, Madame weiß nicht, wie man richtig altert. Ich glaube, Madame hat vielleicht dann doch eine Stringenz und etwas durchziehen, was sie jetzt auch in ihr Älterwerden mitnimmt, was wir gar nicht so wahrnehmen. Ich habe in den letzten Wochen öfter darüber nachdenken müssen, die ist ja nur Mitte 60. Bei jedem anderen Mann, wenn die ein Mann wäre und Mitte 60 wäre und sagen würde, sie heiratet jetzt ein 27-jähriges Model, wäre sie Rod Stewart.
Ja, und wenn sie sich dabei das Gesicht verschnipseln lässt, wäre sie Nicolas Cage.
Aber trotzdem würden alle sagen,
right,
toll
und das darf sie natürlich
gut
gemacht und du Stecher und so. Ja. Und nur weil sie eine Frau ist, sie hat das ja mehrfach beklagt, sie hat das einfach benannt.
Ja.
Dass viel davon Frauenfeindlichkeit ist, dass viel davon Altersfeindlichkeit ist.
Aber guck mal, bei Cher sagt man das nicht. Warum sagt man es bei Madonna so massiv?
Weil Cher keine politische Person ist.
Ja, auch, aber auch, weil Madonna eben nicht nur sagt, ihr könnt mich alle am Arsch lecken, es ist mein Leben, ich mach das, sondern sie will ja immer noch missionieren damit. Sonst würde sie ja nicht diese Öffentlichkeit so dermaßen suchen mit diesem absurden TikTok-Scheiß, den sie da immer jeden Tag dreht in ihrer bekifften Wohnung da. Also es ist vollkommen
edibles. In ihrer bekifften Wohnung.
mit Poppers unter der Nase und was sie da alles macht. Sie will ja trotzdem Aufmerksamkeit und Reichweite. Und
okay,
das ist das Humorlose.
Damit wären wir dann bei der Diskussion. Was stört dich
daran? Was mich stört an der
wahnsinnig
Sache.
Daran, dass sie es, für sich kann sie das doch so machen, wie sie will. Sie hat doch recht, dass sie so leben kann, wie sie will. Das würde ja auch niemand abstreiten, aber sie will, dass wir das auch gut finden und das nervt mich.
Ich weiß
nervt,
gar nicht, ob sie will, dass sie das
claimt,
gut finden.
Dass das, also das war in der Madame X-Zeit, in der Promo-Zeit war das ja so massiv da und das ist ja immer wieder kernes Thema, dass sie sich so einen Raum nimmt zu sagen, ich erkläre euch jetzt, wie die Welt zu funktionieren hat, denn ich habe das verstanden und ihr macht's falsch.
Ja, genau.
Ich bin die Revolution, ich bin in Personalunion die Gecancelten, ich bin in Personalunion die Problematischen, die Kunst, die unterdrückt werden soll, ich bin die Antithese zu allem, was ihr so macht und ich will das jetzt klarrücken. Und dann hat sie aber nichts zu sagen, habe ich das Gefühl. Es kommt, also mir fehlt immer der Payoff am Ende zu sagen, ah, okay, jetzt habe ich kapiert, worauf sie hinaus will. Es geht immer viel um die Inszenierung der Ankündigung und dann fehlt mir
aber war das
was ich da mitnehmen kann.
War das Ganze
kann?
Nicht, wie ich eben schon versucht habe?
Weißt du, was ich meine?
Ich verstehe total, was du meinst. War das Ganze nicht immer schon die Inszenierung?
Klar war es die Inszenierung, aber es gab ja immer was dann daraus mitgenommen wurde in gesellschaftliche Diskussionen. Also ne, wenn sie die auch nur losgetreten haben mag vielleicht, aber sie hat ja trotzdem das Thema mitbestimmt. Es ging um Rassismus, es ging um Sexismus, es ging um HIV, es ging um Homophobie. All diese Dinge, die wir positiv mit ihr in Erinnerung haben, weil sie die Diskussion losgetreten hat und bestimmt hat und vorangetragen hat.
Sie hat gesellschaftliche Veränderungen angestoßen.
Genau, und jetzt ist es
und
eben das große Achtung, ich habe jetzt was zu sagen, schaut zu mir, denn ich werde euch das erklären. And then nothing further happens. Und das ist das, wo ich glaube, viele Leute einfach so ein bisschen das Interesse verloren haben an jemandem, der die ganze Zeit sagt, yeah. Und dann, wenn man guckt, ist es so, wupsi.
Könnte man das Ganze, und ich weiß nicht, ob sie das absichtlich tut, aber ich habe in den letzten Wochen diese Perspektive angenommen und das dann wiederum sehr genossen. Könnte man das Ganze als Parodie auf Celebrity Culture sehen?
Nein, dafür hat sie keinen Humor.
Fünfmal zu viel um die Ecke gedacht, um ihr irgendwas angedeihen zu lassen, was vielleicht gar nicht der Realität entspricht. Ich glaube, sie hat einen großen Hunger nach Aufmerksamkeit nach wie vor und der sei ihr unbenommen, warum auch nicht, den haben wir alle. Und ich will das auch gar nicht schlecht reden oder so. Ich kann nur für mich sagen, es ist mein Wohlwollen ist ein bisschen aufgebraucht und ich gucke sie halt an und denke mir, okay, girl, you live your life und ich freue mich für sie, wenn sie Spaß daran hat. Ich will nur nicht die ganze Zeit belehrt werden, dass der Rest der Welt irgendwas falsch macht, wenn das, was dann kommt, halt irgendwie so ein feuchter Furz ist. Für mich.
Gibt es irgendjemanden, der sie ersetzt hat?
Nö. Also es gibt ja Leute, die ihre Nachfolge antreten wollten, Gaga zum Beispiel und I don't see that either. Nee.
Ja, aber Gaga hat ihre Madonna-Ambitionen spätestens mit dem Sound of Music Medley bei den Oscars geehrt. Ganz im Ernst.
Ach ja, das nein, war doch also so schön. Eine Madonna, die hat schon den, die hat schon all den, das Lob verdient, was sie eingeheimst ja, hat.
Jeden Preis, und hat alles, sie den, alles, hat sie alles, den, alles. Hat sie den Irrsinn,
die schuldet
den,
uns ja auch einfach
hat gar sie den Irrsinn, nee. Den sie jetzt produziert, kann man ihr das nachsehen?
Nein.
Einfach wegen ihrer Verdienste. Nein.
Natürlich kann man ihr das nachsehen. Wir müssen uns überhaupt nicht darüber aufregen. Es steht,
doch.
Nee, finde ich nicht. Also ich meine, wir können uns darüber unterhalten. Ich finde es nicht falsch, dass wir darüber sprechen. Und ich glaube auch nicht, dass wir nur darüber sprechen, weil sie eine Frau ist. Wir reden über sie, weil sie in unserem Leben so eine große Rolle gespielt hat und weil wir viel tolle Dinge mit ihr verbunden haben. Also ne, wir sind alle mit ihr groß geworden. Wir sind von ihr zu schwulen Männern erzogen worden. Und so. Und natürlich ist da auch ein Maß an Erwartung, dass wir gehofft haben, es kommt, es geht so weiter, dass sie mit uns weitergeht und dass wir mit ihr uns weiterhin eng verbunden fühlen. Und jetzt ist sie halt die estranged Auntie, die halt so ein bisschen weird ist und seltsame Dinge tut.
Aber
ich habe ja mal mit den Zampaio-Twins gearbeitet, die waren ja eine ganze Weile immer bei Zalando als Models. Das sind ja die beiden Jungs, der eine davon war in dem Bitch I'm Madonna-Video und hat mit ihr diesen Kuss gehabt. Und dann hat sie in der Presse dann behauptet, die wären zusammen und sie hatten eine lange Affäre und dann
that never happened,
der eine, nö, genau, hat mir gesagt, nö, ist nie passiert, die hat mich da geküsst im Video und dann haben wir das eben pressetechnisch irgendwie eine Weile am Laufen gehalten, das war für mich und meinen Zwillingsbruder super, weil ne, wir haben jetzt sehr viel Presse bekommen und machen jetzt Dancing with the Stars in unserem Land, in Portugal und sie hat halt irgendwie, ne, sie war halt mal wieder mit einem jungen Typen zu sehen und die Zwillinge haben das dann gekappt, als sie dann in der Presse angekündigt hat, sie würden jetzt zu dritt irgendwie ein Sexdate planen und dann waren halt die Zwillinge so, no, thank you, no. Also ne, auch das ist ja, sie benutzt ja nach wie vor auch solche Dinge, eben um relevant zu bleiben und das ist halt einfach so ein Ding, was mich irgendwann nervt, wo ich denke, Mausi, ich will doch gar nicht, dass du dich so abstrampeln musst. Na,
ich glaube, hier
mir geht es null ums Aging, mir geht es null um ihr Gesicht, mir geht es null um ihren Körper, mir geht es überhaupt nicht darum, was sie darf oder nicht darf. Ich würde einfach nur gerne haben, als jemand, mit dem ich so viel Positives verbinde, dass die Dinge, die ich von ihr mitbekomme, nicht ganz oft einfach so unterwältigend sind, wie sie halt
ich
sind.
Ich glaube, hier ist der Unterschied. Ich glaube, wenn Madame mal wieder
Rums.
Wenn Madame mal wieder was machen würde, was ihr zu echter Relevanz und nicht nur zu Berühmtheit verhilft, das wäre sehr schön.
Ja, aber gut, das ist jetzt mit Mitte 60 auch höchstwahrscheinlich ausgeträumt. Ich meine, wo soll sie es denn hernehmen, die Arme? Die also kann sie doch
Marianne Faithfull hat mit Mitte 60 irgendwie ihre vierte Karriere angefangen und irgendwie mit großartige Popsongs mit Dave Alban gemacht. Also,
dafür ist die aber zu wild jetzt unterwegs. Ich glaube nicht, dass die jetzt noch irgendeinen hat, der in ihrem Umfeld sagt, Mädel, drück mal auf die Bremse, pass mal ein bisschen hier
auf. Aber das hat sie ja schon seit 30 Jahren, glaube ich, nicht mehr.
Ja, eben.
Also, und außerdem hat sie sechs Kinder und wahrscheinlich auch ein bisschen zu tun.
Ja,
ich kann an der Stelle, wenn man Bock hat auf Gossip rund um Madonna von einer sehr nahen Quelle, kann man sehr schön Life with My Sister Madonna lesen von ihrem Bruder Christopher. Ja. Kann ich sehr empfehlen.
Also ich gehöre ja immer noch
ich dachte auch ehrlich gesagt für mehrere Stunden, dass Christopher gestorben wäre, aber es war der andere Bruder. Das musste ich vor ein paar...
Einer ist gestorben.
So, ihr ältester Bruder ist gestorben.
Aber ich muss wirklich nochmal darauf hinweisen, ich gehöre zu der Marlene Dietrich Schule. Also ich finde es schön, wenn sich ein wahnsinniges Idol
zurückzieht
dann doch
und einsam
zurückzieht
stirbt.
Und 20 Tatiana. Jahre einsam stirbt,
ach Gott.
Um die Legende unverfälscht am Leben zu halten.
Ich jetzt ein bisschen viel verlangt.
Das etwas doch
schön frauenfeindlich zum Ende der Folge. Danke.
Können auch dafür. Männer machen. Also ich finde, nein, ehrlich jetzt, diese TikTok-Videos, ich krieg körperliche, mir stellen sich die Haare hoch, wenn ich das sehen muss.
Welche Haare?
Ja, die verbleibenden Körperhaare, Beinen. Ja. Ich find's schrecklich, das zu sehen. Ich finde es schrecklich zu sehen, wie die da rumkaspert und da ist es auch dieses... Das Verhalten viel schlimmer als die Optik. Die Optik finde ich auch egal eigentlich. Ja. Die kann ja machen, was sie will. Aber das mit der Öffentlichkeit zu teilen, wenn es doch nichts zu teilen gibt, Das verstehe ich halt nicht. Warum macht sie das denn?
Okay, hier ist
ja, aber das ist doch schrecklich. Das würde ich ihr doch raten, das aufzuhören.
Schön, dass wir da hingekommen sind, weil hier ist mein letzter Punkt.
Ja.
Ich glaube, Madonna ist so berühmt und relevant gewesen, wie sie das war und ist, weil sie sich immer die richtigen Kollaborateure gesucht hat, weil sie immer durch die richtige Linse angeguckt worden ist von anderen Leuten.
Ja.
Und in dem Moment, wo da kein Filter oder künstlerischer Filter mehr davor ist und wo es nicht mehr um Referenzen geht.
Aber das heißt doch, dass Madonna erst gut geworden ist durch den Blick von anderen. Das ist doch auch
Nein, sondern ich sage ja bewusst, sie hat sich diese Leute auch gesucht. Also sie hat sich die richtigen Produzentinnen gesucht. Sie hat sich die richtigen.
Die hatte tolle Leute.
Sie hat sich die richtigen Videos.
Ja, die also, das ein bisschen
Du darfst ja nicht vergessen, es gibt ja einen Unterschied, ob man sich seine Videos von David Fincher oder von irgendwelchen Lakaien drehen
kann. Ja, nicht mal Lakaien,
die
selber.
Hat sie ja gesucht, ne? Also insofern.
Ja, klar.
Ist ja ein bisschen Hedy Lamarr am Tisch mit den anderen Leuten. Also.
Nein, ich meine, zu sagen. Ich arbeite jetzt mit David Fincher oder ich suche mir irgendjemanden, der mir mein Video so dreht,
wie ihre Entscheidung,
so wie ich das möchte und sich auf keine Diskussion mehr einzulassen.
Und ein Image wird ja gestaltet von vielen.
Und ich glaube, dieses Filterlose, was sie jetzt hat, ich kotze jetzt einfach auf Social Media das aus, was mir gerade durch den Kopf geht. Maybe it's not a good idea.
Finde ich auch.
Wir sind es halt auch nicht gewöhnt, ne? Also selbst in den Zeiten, als sie hat ja das erfunden, quasi diese Backstage-Doku mit Truth or Dare.
Mm.
So kannten wir das ja nicht, dass man so nah an seine Celebrities rankommt. Auch das war ja eine sehr gefilterte Version, eine sehr kuratierte Version. Und das ist natürlich mit dem, was wir da jetzt heute sehen, nicht mehr zu vergleichen. Und das ist natürlich, ich weiß, was du meinst, dass so ein bisschen das mitgefallen ist, was sie spannender gemacht hat, eben weil es editiert war, weil es gefiltert war,
weil es ein künstlerisches Produkt war.
Ja, okay, ich verstehe, was du meinst.
Und jetzt, ist es halt,
Omi macht Home-Video.
Und das, was ich daran nicht verstehe, ist, es gibt ja jede Menge jüngerer Künstlerinnen, die in der Lage sind, Social Media auf eine Art und Weise einzusetzen, dass es Sinn macht und dass es ihre Issues betont, im Sinne von das, wofür sie sich einsetzen wollen, das, wofür sie sich political issues, das, wofür sie sich einsetzen wollen und die Sachen, die sie unterstützen wollen. Gut. Und das, was man an ihren Social-Media-Kanälen im Moment sieht, ist, dass sie Issues hat.
Naja, aber sie sagt auch, das ist jetzt die Zeit, wo ich verdammt werde für das Altern der Frau als Tabu, und da ist jetzt mein Auftrag, euch zu sagen, wie ich es finde, und so müsst ihr es auch sehen. Deswegen macht sie das ja so offensiv.
Und deswegen kriecht sie unter ein Bett und hebt ihren aufgeblasenen Po hoch.
Ja, und die Rückenschmerzen, die sie haben muss, die Arme.
Okay. Damit sind wir jetzt hier angekommen.
Nein.
Wo wir jetzt mal
bahnbrechende Frau sagen.
Wie gesagt, für Leute, die jünger sind als 30.
Haben wir keine Hörer.
Die ersten 20 Jahre von Madonnas Karriere, also die Zeit von, ich sage jetzt mal freundlich, von 1983 bis 2002, sind wahrscheinlich die aufregendsten und künstlerischsten Jahre, die eine Mainstream-Künstlerin in den letzten 50 bis 80 Jahren hatte.
Und wegweisend.
Und revolutionär.
Genre revolutionär.
Und mit so einer Last auf den Schultern alt zu werden, kann auch keiner.
Ja.
Ganz ehrlich.
True.
Ja. Außer man ist so eine coole Sau wie Cher.
Oder Tina.
Naja, aber sagen
Tina
wir mal.
Ist ja sowieso also, drüber,
über allen. Oder Tatjana.
Sagen
oder
wir mal, Cher hatte auch so Jahrzehnte und 5 Jahresabschnitte, wo sie absolut abgesagt war, und zwar in jeder Beziehung.
Ja, aber irgendwie ist das Image ja witzig, die ist doch fast gleich alt, 10 Jahre älter.
Die ist deutlich älter als Madonna.
Und da greift die niemand an für ihr Geliftetsein und für ihre Künstlichkeit, und Madonna wird fertig gemacht. Das ist doch wirklich interessant, warum das so ist. Also ich denke da gerne drüber
nach. Ich glaube, weil Cher auf eine Art und Weise...
Cher.
Say it again. Ja.
Cher.
Cher.
Der Chair.
So. weil die auf eine andere Art damit umgeht.
Ja.
Ich glaube, Cher ist Rock und Madonna ist Pop und ich glaube, Pop ist ungnädiger, was Alter
anbelangt. Die eine macht es mit Selbstironie und die andere hat null Humor und Selbstironie. Ich glaube, das ist der Punkt. Ganz
da magst du recht haben.
Ich glaube, also Cher ist auch einfach jemand, die von Anfang an mal öffentlich darüber gesprochen hat und die sich auch nicht zu schade war, Fragen dazu zu beantworten. Und man hat sich wahnsinnig an ihr abgearbeitet. Man hat ihr so viel unterstellt Dolly in einer Parton Zeit, auch, als keiner da öffentlich darüber gesprochen hat. Und sie sieht immer noch so aus wie vor 30 Jahren und da ist jetzt nicht so wahnsinnig viel passiert. Also die Presse hat, glaube ich, auch mitbekommen, okay, wir haben es da echt übertrieben, weil sie hat sich keine Rippen entfernen lassen. Diesen ganzen Schwachsinn, den wir da behauptet haben, der stimmte nicht. Und Madonna spricht ja nicht drüber. Also würde die vielleicht darüber sprechen, wäre das vielleicht eine andere Situation.
Kann sein.
Aber ja,
Ich glaube, hier ist der, und zumindest in meiner Meinung ist hier der Unterschied. Madonna hat natürlich die ersten 20 Jahre in ihrer Karriere auch Sex verkauft. Und ich glaube, Cher hat schon Mitte der 70er Jahre im Fernsehen aufgehört, Sex zu verkaufen.
Excuse me.
Und hat angefangen, Ironie und Provokation zu verkaufen. Das ist ein anderes Konzept. Ob ich meine Titten in den Wind halte und mich nackt in hochhackigen Schuhen an eine Straße stelle oder ob ich offensichtlich ironischen Pose ein Kanonenrohr reite, das sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
Noch eine Sache. Wie glauben wir, gehen die nächsten 10 Jahre weiter bei Madonna?
Oh, I wouldn't dare to make an assumption, honestly. Also lass mal Worst Case und Best Case. Best Case wäre deiner Meinung nach was?
Best Case wäre, dass sie nochmal
dass sie ein Jazzalbum aufnimmt.
Ja,
und
ja, irgendwas Chance neu, sich wieder neu erfindet mit einer Relevanz wie früher.
Okay. Paul, dein Best Case?
Ich glaube, mein Best Case und mein Worst Case sind eine Voraussage und die lautet Mae West.
Oh. Ja.
Leute, die uns schon länger zuhören, wissen, was ich damit meine.
Ja, aber wenn das schon der Best Case ist, was ist denn der Worst Case?
Ich glaube, es gibt keinen Worst Case.
Doch, die Antwort ist Mae West.
Es ist halt, also dazu wird es nicht kommen und dazu bin ich so aus meiner Perspektive und nachdem ich mich jetzt so lange so intensiv mit diesem Gesamtwerk beschäftigt habe, wäre meine Bitte, aber sie wird das nicht hören, sie wird das auch nicht machen, du ziehst dich jetzt bitte mal 3-4 Jahre aus der Öffentlichkeit zurück, ziehst deine Kinder groß und überlegst dir, was du künstlerisch machen möchtest.
Das finde ich alles schlimm. Nee, ich finde überhaupt nicht, dass, nee,
die soll. Das würde ich aber auch jedem Mann raten.
Ja, also, nee, darum geht's mir nicht. Ich finde einfach dieses, du musst dich zurückziehen, weil wir mit dem, was du uns anbietest,
nein, überhaupt nicht. Sondern ich glaube, Madame ist mit, so wie viele andere Leute auf dem Planeten übrigens, ist mit den Möglichkeiten, die ihr das moderne Mediengeschäft bietet, so ein bisschen überfordert und glaubt, diese ganzen Kanäle permanent bedienen zu müssen. Und das muss sie ja eigentlich überhaupt nicht. Sondern wenn Madonna alle 10 Monate oder einmal im Jahr was wirklich Relevantes auf Social Media produzieren würde, wäre das besser als dieser tägliche Müll, den sie jetzt gerade abliest.
Was ich mir toll vorstellen könnte, wir haben jetzt neulich nochmal die Girly Show auch geschaut bei Ricardo und das war wirklich beeindruckend, dass ich wirklich auch noch ich wusste noch, wann der Schlagzeuger eingeblendet wird und wann das, also weil ich das Video damals die VHS so oft geschaut habe, religiös geschaut habe, weil das so mein Upbringing war. Und das Gleiche gilt natürlich für Blonde Ambition und den ganzen anderen Rotz, den man damals bekommen konnte. Ich habe alles von ihr religiös ständig geschaut. Und ich hoffe jetzt, dass sie plant jetzt diese riesengroße Tour.
Konzerte, danach ist aus.
Genau, wahrscheinlich, aber das eben, soll ja so eine Retrospektive ihrer gesamten Karriere sein. Und ich fände es geil, wenn sie uns oder wenn sie der Welt in dieser Tour nochmal aufs Brot schmieren würde und zwar ohne sich selbst die ganze Zeit Zucker in den Arsch zu blasen, aber einfach mal aufs Brot schmieren und guck mal, das habe ich alles gemacht. Ja, so relevant toll, war ich, das habe ich bewegt, das habe ich vorangetrieben. Uns den Wert ihres Werkes nochmal zu präsentieren, weil ich finde, die Leute
Ja.
Sind sehr schnell abgelenkt von dem, was heute ist und vergessen sehr schnell, wie wegweisend das alles
war. Das wäre der Best.
Und Best Case wäre, wenn diese Tour wirklich so ein Renner wird und wir nochmal sehen, um Gottes Willen, sie hat das wirklich alles bewegt, sie hat wirklich all diese tollen Dinge getan.
Das wäre wirklich super.
Ich habe keine Karten und ich werde mir
auch
keine
kaufen. Und Worst Case wäre, wenn sie nach 6...
Sie kommt nicht.
Nee, sie kommt nicht.
Nein, ich glaube auch nicht, dass sie es nach Berlin schafft.
Nie.
Ich glaube, dass sie es nach Berlin schafft.
Nee. Körperlich nicht.
Und ich habe Madame aber zweimal im Konzert gesehen und die Tour zu Music war das unemotionalste und sterilste, was ich je in meinem Leben auf einer Konzertbühne gesehen habe.
Ich habe die Drowned World Tour gesehen und das war in der Max-Schmeling-Halle damals noch. Und das war auch, also es war halt so durchchoreografiert und Special Effects und sie ist als Ninja über die Bühne geflogen und so, das war alles an so.
And
an
nobody so, cared.
Nee, und es war, also die Soundqualität war rotzig und sie hatte null Kontakt mit dem Publikum. Also sie hat nicht einmal irgendwie einen Moment gehabt, wo sie mit uns gesprochen hat. Mehr als ne, die drei Sätze, die es jetzt halt braucht, um das nächste Stück einzuleiten oder die nächste Sequenz oder den nächsten Akt. Und es war halt irrsinnig unpersönlich, irrsinnig steril, wie du es gesagt hast, aber halt dann auch technisch einfach nicht gut, weil es, ne, du hast es nicht gehört, überall war Echo in dem ganzen Ding. Und es hatte alles auch wieder so eine genervte Attitüde, also ja, irgendwie, dass man sie nötigt für ihr Geld, sich da auf eine Konzertbühne zu stellen irgendwie, und dann auch noch erscheint und erwartet, dass sie jetzt auftritt. So fühlte sich das alles an, das war alles echt unerfreulich. Ja, deswegen, I'm not gonna pay money for this. Okay. Aber ich wünsche mir für sie und für alle, dass diese Tour ein Riesenerfolg wird.
Ja.
Und
wir werden
dass wir berichten. Alle daran erinnert werden, why she deserves to be called the Queen of Pop.
Genau. Ja. Wir wünschen uns eine weitere Neuerfindung von Madonna und weil wir sie alle lieben nach wie vor. Auch wenn
bis
sie
dahin Moment, finden wir uns neu.
Auch
bis
wenn sie, auch wenn sie, auch wenn sie immer noch die im Moment die verrückte alte Tante ist. Ja. Das ist auch in Ordnung. Wie gesagt, es gibt viel zu gucken. Ihr habt in dieser Folge hoffentlich wieder viel mitgenommen und könnt euch viele Dinge angucken, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Yes. Oder wenn ihr sie schon kennt, könnt ihr sie nochmal mit großem Vergnügen neu entdecken.
Guckt keinen Film von Hedy Lamarr. Lest
guckt lieber. Keinen Film von Hedy Lamarr. Vielleicht guckt ihr auch keinen Film
benutzt
von
Madonna. Benutzt einfach euer Wi-Fi in Gedenken an Hedy Lamarr und freut euch, wenn das schnell funktioniert.
Danke,
über irgendwelche Hedy. Proxy-Anbieter.
So.
Wenn ihr uns Anregungen schicken wollt oder Danksagungen, Nacktfotos oder aber Vorschläge für neue Folgen,
und
dann
Memes.
Könnt ihr das bitte tun. Memes, genau.
Memes.
Dann könnt ihr das machen an tooldtotheyoungpodcast@gmail.com. Das Wort to ersetzt jeweils mit der Ziffer 2 oder ihr könnt uns gerne 5-Sterne-Bewertung geben und uns folgen bei Apple Podcast und bei Spotify und uns all euren Freunden empfehlen und uns teilen auf Social Media. Da freuen wir uns sehr.
Ja.
Und dann sagen wir jetzt auf Wiederhören.
Tschüss.
Auf Wiedergehört.
Entschuldigung.